Hallo und herzlich willkommen zu Hinter der Rückennummer, mittlerweile die Nummer 19 und wir sind im Februar 2026 und heute habe ich hier die große Ehre und das große Vergnügen, mal wieder eine Legende zu Besuch zu haben, denn wir sind immer noch in der Saison 80 Jahre VfL Wolfsburg und die erste Legende, die wir hatten, war unsere Nummer 8, unsere ewige Nummer 8, Holger Balli Ballwanz, unser Fanbeauftragter seit einer gefühlten Ewigkeit. Liebe Grüße nochmal an ihn, war ein schönes Gespräch mit unserem Nordlicht und jetzt habe ich heute jemanden zu Gast, der für Arbeit, Fußball, Leidenschaft so sehr steht wie kein zweiter, zumindest aus meiner Sicht, für unseren Verein. Jemand, mit dem jeder in Wolfsburg eine Geschichte verbindet. Jemand, der bei allen Leuten einfach das Gesicht des Vereins ist. Ganz egal, wo man fragt, ob in Wolfsburg oder auch weit darüber hinaus. Deswegen freue ich mich total, ihn heute hier bei Hinter der Rücknummer zu haben. Unsere Nummer 7 der Herzen, Roy Präger. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, Volker, von meiner Seite auch herzlich willkommen. Ich freue mich, damit ich hier bei euch sein darf. Warme Worte, ja, für meine Person. Also wie gesagt, wir werden mal sehen, was wir jetzt hier in der Stunde alles bereden können. Ich hoffe, damit ich alles so zurückgeben kann. Aber ich glaube, ich habe eine schöne Zeit gehabt hier in Wolfsburg und ja, werde noch eine schöne Zeit haben.
Roy, du gibst jeden Tag so viel zurück und deine ganze Zeit hier bei uns schon. Also darüber mach dir bitte gar keine Gedanken. Und die warmen Worte, die kommen einfach ja von mir, aber die kommen auch von allen, egal wem man erzählt. Ich habe hier Roy dann zu Gast, den wenigen, denen ich das im Vorfeld schon erzählt habe. Alle sagen immer dasselbe, sagen, oh geil, alles klar, das wird cool, das höre ich mir an, grüß schön und danke Roy. Also das ist, kann ich jetzt schon mal sagen. Aber Hinter der Rückennummer geht natürlich nicht so sehr um das, was jetzt gerade so alles ist, sondern es geht vor allen Dingen um dich als Typ. Und da habe ich gemerkt, dass da ein paar Sachen sind, bei denen ich wirklich noch Lücken habe und die würde ich ganz gerne heute füllen. Und deswegen fangen wir natürlich da an, wo es begonnen hat mit Roy Präger, nämlich am 22. September 1971. Du bist geboren in Zossen, das ist Bezirk Potsdam in der damaligen DDR. Und für alle, die jünger sind und das vielleicht gar nicht erlebt haben, DDR, die Grenze direkt hier in der Nähe, Helmstedt, Marienborn, der Übergang hier. Und du bist in der DDR groß geworden. Und bitte erzähl uns mal einfach aus deiner Erinnerung, wie war deine Zeit in Zossen, dein Großwerden und überhaupt dieses Thema Kleinsein, Aufwachsen in der DDR, in der damaligen?
Ja, ist ja natürlich schon paar Jährchen her, aber wir werden da mal kurz zurückblicken. Also wie gesagt, der DDR war für mich eine schöne Zeit gewesen in meiner Jugend. Ja, ich hatte wirklich eine tolle Jugend gehabt und konnte dort eben groß werden in meinem kleinen Dorf Verneuendorf. Verneuendorf ist südlich von Berlin und geboren bin ich in Zossen, da hast du recht. Ja, und ja, wie war mein Dorf? Mein Dorf, 300 Einwohner plus einen ausgetrockneten Teich. Der ausgetrocknete Teich war dann unser Spielplatz, unser Fußballplatz. Und da haben wir dann schon ganz früh mit meinem Bruder zusammen und meinem Kumpels immer Fußball gespielt. Mein Vater hat uns Tore reingebaut mit Netze. Netze waren damals auch nicht so gut zu bekommen, ja, weil die eben relativ begehrt waren und da haben wir Netze reingebaut. Und ja, war für uns natürlich eine tolle Zeit. Wir konnten immer nach der Schule gleich den Ranzen weghauen und sind dann eben auf den Bolzplatz gegangen. Und man muss sich vorstellen, das war ein ausgetrockneter Teich, also war der Sandplatz da und dort konnte man natürlich schon seine technischen Fähigkeiten oder musste man seine technischen Fähigkeiten schon ins Spiel bringen, damit man sich da gegen die Kollegen schon durchsetzen konnte. Und ja, so war eben dieser sportliche Gang bei mir jetzt hier zu Hause in meinem Dorf, ja, dann schulischer Werdegang bei uns zu Hause, na klar, bin ich auch in der DDR durch alle Sachen durchgegangen, ja, Jungpioniere, Thälmann-Pioniere und alles sowas.
Hast du alles hinter dir? Okay,
habe ich alles hinter mir.
Aber erzähl mal Familie nochmal, Mutter, Vater und du hast einen Bruder, ist der älter, jünger?
Mein Bruder Michael ist 2 Jahre jünger, der wohnt noch bei uns zu Hause, also wir hätten die Scheune bei uns ausgebaut, wir haben ein Elternhaus vorne. Mein Vater ist verstorben schon, ja, meine Mutter ist noch zu Hause, die ist dann eben der ehemalige Postfrau gewesen und ja, kennt natürlich auch Gott und die Welt, wenn sie dann umherfährt mit ihrem Fahrrad und das ist natürlich eine schöne Sache, wenn man dann eben die Mutter immer noch sieht, wenn sie dann mit dem Fahrrad fährt und ja, eben da eben noch viele Gespräche führt. Und,
okay,
ja, ist auch sehr... Unser Dorf ist sehr auf Prägers auch geprägt, weil wir dann eben auch da viele Sachen machen. Mein Bruder zum Beispiel Wikingerschach jetzt im Sommer macht da Wikingerschach-Turnier mit 200 Leuten, ja, wo ich dann auch immer gerne rüberfahre, weil ich da mal gerne dabei bin, weil es ein Gefühl von zu Hause ist, weil es Spaß macht, mit den Leuten zu spielen, aber eben dann auch Gespräche zu führen. Heute vor jetzt Ende Januar war Eisbeeren essen, das macht er auch, organisiert
alles. Eisbeeren essen?
Eisbeeren doch nicht, Eisbein.
Eisbein
essen aus der Gulaschkanone und das natürlich dann auch, da werden dann die älteren Leute eben auch angefahren, Eisbein wird hingebracht. Also ja, das ist eben so ein Thema, was dann mein Bruder mit den ganzen Kollegen da vor Ort eben umsetzt, mit Freunden von uns und ja, macht Spaß eben in meinem kleinen Dorf zu sein.
Ja, das heißt aber, ich meine, dein Bruder ist dann da kommt das auch her. Du bist ja auch ein Macher hier bei uns. Du bist ja in der Zeit schon immer auch ein Führungsspieler gewesen in deiner aktiven Zeit. Und jetzt darüber hinaus natürlich auch jemand, der unglaublich viel bewegt für den VfL Wolfsburg, für die Stadt, für die ganze Region. Ganz offensichtlich liegt es dann bei euch in der Familie. Präger. Ich meine, ihr prägt auch eure Gegend, in dem Fall dann jetzt eben eure Gemeinde da in Zossen, bei der du auch das Fußballspielen begonnen hast. Denn Fernneuendorf, Kummersdorf, das war dein erster Verein. 78 bis 81 ist zumindest nachzulesen auf Wikipedia, dass da Klein Roy irgendwie angefangen hat zu spielen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie waren die Bedingungen da? Gab es einen Bolzer? Gab es ein paar Tore? Gab es da ein paar Netze, ein paar vernünftige? Oder wie war das?
Ne, was ich gerade erzählt habe. Wir haben angefangen auf unserem kleinen Bolzer da im ausgetrockneten Teich.
Im ausgetrockneten Teich?
Ja, mein Vater hat dann die Tore gebaut, habe ich gerade erzählt. Und dann ist mein Vater der erste Trainer gewesen. Wir haben uns dann zusammengeschlossen mit einer Mannschaft, SG Kummersdorf, Verneuendorf, zwei Dörfer zusammen und haben dann da auf einem tollen Platz gespielt. Ja. Aha. Und klar, da waren wir dann gleich Kreismeister, weil wir gute Jungs waren. Wir haben gleich die Kreismeisterschaft geholt. Alte Trikots angehabt, ja, wo dann noch die Kapitänsbinde raufgenäht wurde und alles sowas. Also die Trikots dann auch besorgt. Also das war schon eine schöne Zeit. Mein Vater war mein erster Trainer. Hab viel von meinem Vater mitgenommen, viel von meinem Vater gelernt, weil er uns dann auch die Möglichkeit gegeben hat, eben auch in der Mannschaft zu spielen. Hm. War ja nicht so, damit du sagst, okay, du gehst dann irgendwo hin, sondern er war Trainer bei uns im Dorf und im Nachbardorf und hat dann uns die Möglichkeit gegeben. Und klar, die Fahrerei zu den Spielen und sowas alles, und da muss man nochmal wirklich dann Danke sagen. Glaube ich, bin ich nicht alleine als Sohn, der den Vätern eben Danke sagen muss oder den Müttern Danke sagen muss, weil jeder wird dann irgendwo hingefahren, ob es nun die Sportart ist oder die Sportart ist. Also jeweils, das sind so Sachen, die man dann eben allen Unterstützung erlebt.
Was hat dein Vater gemacht, wenn ich fragen darf?
Mein Vater war Schlosser gewesen, Schaltjurist bei uns Sperrenberg, war auch gleich daneben. Und war dann bei der Feuerwehr und ja klar, wie man das auf so einem kleinen Dorf kennt, der Feuerwehr eben auch dann aktiv im Dorf, in der Dorfgemeinschaft, und ja, das sind so die Sachen, die man da macht. Meine Mutter war Postfrau, jahrzehntelang Postfrau, erst bei uns im Dorf, in Verneuendorf, da hat sie dann auch eine eigene Filiale gehabt, die ihr leitet. Und ja, und dann hat man eben da eben die Sachen dann schön erleben können mit der Familie.
Ja, sehr schön. Also auch wirklich Knotenpunkte dann. Also so eine Poststelle ist ja immer so ein Knotenpunkt irgendwie, gerade in so einer kleinen Gemeinde. Ne? Ganz klar. Also dann geht auch dein Weg weiter. Du bist dann irgendwann 81, dann im Alter von 10 Jahren ungefähr zur BSG Motor Sperrenberg. Die haben mittlerweile, glaube ich, eine Spielgemeinschaft sogar. Also die beiden Vereine sind alles zusammen. Alles zusammen, ja. Das ist jetzt mittlerweile eins. Also da bist du quasi in der Gegend geblieben und hast da weiter deinen Fußball nach vorne gerichtet. Warst du immer Stürmer oder gab es auch andere Positionen? Oder was ist Stürmer? Also warst du immer in diesem offensiven Mittelfeldbereich da vorne oder hast du auch andere Positionen bekleidet?
In den jüngeren Jahrgang gibt es ja keine Position, da spielst du ja auf dem ganzen Feld. Klar, hast du denn bei Motor Sperrenberg war dann mehr so Außenstürmer, Stürmer, Mittelfeldspieler, aber großes Thema ist ja das Thema, lass die Kinder laufen, lass die Kinder spielen, das ist bei mir genauso gewesen, also lass den dribbeln und der kriegt schon seine Chancen, wird die Dinger reinhauen. Und so war es ja auch gewesen. Motor Sperrenberg ist ja nicht weit weg von uns, sind jetzt 5 Kilometer.
Ja, genau.
Deswegen ist es gleich daneben. Also es ist ganz, die Dörfer liegen alle nebeneinander.
Ja, überhaupt da in der Gegend, es ist ja auch so eine unglaublich schöne Seenlandschaft da. Und ich habe mir gedacht, okay, du bist da groß geworden, jetzt sagst du vom ausgetrockneten Teich, der als Bolzer fungierte, aber hast du viele Erinnerungen auch an die Gegend? Ist man viel unterwegs gewesen, dann gerade wenn man ein bisschen, ich sag mal, in dem Alter, wo du dann so 10, 14, 15, ab dem Alter, vielleicht ab 14, 15, wenn man dann los ist mit dem Fahrrad oder mit einer Mofa vielleicht oder irgendwie sowas, ist man dann unterwegs gewesen, gibt es diese Badesee-Romantik, die man damit verbindet, weil ich finde, die Gegend da ist ja der Hammer. Irgendwie ist ja wunderschön.
Ja, ne? Bei uns ist mega. Wir haben dann die Verneuendorfer See, Sperrenberger See, ja, die Klausdorfer See, Mellensee, und wir haben ja so viele Seen gehabt, aber gerade bei uns, der Verneuendorfer See, da sind wir dann auch abends mit unseren Eltern am Main gefahren, haben da eben auch schwimmen gelernt. Ja, das sind so Sachen, die man da mit verbindet. Fahrradfahren, Kieskute, wie man das so als junger People macht, ja, viel draußen gewesen. Wir haben eine tolle Jugend gehabt, also wir viel im Wald, viel Buden gebaut und alles sowas. Und na klar, viel Fußball gespielt, aber auch so die Themen miteinander, weißt du, die Leute dann da rausholen aus, ja, gab's kein Handy, gab's keine Playstation, sondern wir sind rausgegangen und haben eben miteinander gespielt. Und das waren so klar. Sachen, wo ich sage, das hat immer wieder Spaß gemacht, auch eine Geschichte, wir angeln war auch unser Thema. Und der Verneuendorfer See war so ein Angelsee, da durftest du nicht angeln, weil es war so ein Zuchtsee, da durftest du eigentlich nicht angeln. Dann sind wir mal irgendwann, haben wir uns Plin gekriegt, mit meinem Bruder zusammen, ein paar Kumpels, haben wir gesagt, okay, angeln hinten rauf und dann werden wir uns mal da reinschleichen zum Angelsee. Und da waren natürlich die Fische waren relativ groß gewesen. Weißt du, wenn du in einem anderen See warst, da war die klein und die hast du schnell gefangen, weil der eben so ein Zuchtsee war. Ja, und dann bist du da wieder zurückgelaufen und warst stolz wie Oskar, damit er eben die Leute mal ausgetrickst hast, wie du dich Kinder erwischt hat, und dann bist du zu Oma gegangen. Oma hat dann da eben die Fische zubereitet. Also das war schon, ja, ich habe mega tolle Erinnerungen an meine Kindheit, weil ich eben frei war, weil ich so sein konnte, wie ich bin, und weil ich eben auch, ja, viel Natur genossen habe und spielen konnte. Ja, das war Mega.
Ja, super schön. Ja, genau so klingt es auch. Und die Schulzeit, wo war Schule? War das auch da direkt im Ort oder war das ein Ort weiter oder musstest du ein bisschen lange anfahren oder wie ist das gewesen da?
Kindergarten war bei uns direkt in Verneuendorf, ja. Und am Kindergarten stand dran, ne, ohne Fleiß kein Preis.
Okay.
Und dieses Thema sind so, diese Themen verfolgen mich dennoch, weißt du, wenn du sagst, ohne Fleiß kein Preis, weil das ist auch mein Thema, ja, weil du musst immer fleißig sein, damit auch der Preis heißt, ja.
Ja, dass du weiterkommst, dass richtig, du was
paar
holst.
Ein paar Sachen holst, ja, und das ist so ein Thema, das war dann bei uns im Kindergarten. Erste Schule war in Kummersdorf, ja, da sind wir dann rübergefahren mit dem Bus und dann ging es weiter Richtung Sperenberg war ich dann von der 4. Klasse an bis zu meinem Abgang, ja, der 8. Klasse. Und dann, ja, das war meine Schulzeit. Mhm. Schule war ich natürlich eine Ikone, ja klar, weil ich konnte richtig, Mathe war gut gewesen. Also meine ganzen Fächer, die ich gemacht habe, waren mega gewesen. Immer eins gehabt, ja klar.
Na klar, Roy, na klar, das habe ich genauso erwartet. Vor allen Dingen in Mathe habe ich dich total gut verortet. Aber gut, die Schule. Und jetzt kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, 8. Klasse. Und da gibt es was, eine Entwicklung, nämlich dann 1985. Und darüber bin ich ein bisschen gestolpert, da wirst du dann zur BSG Stahl Brandenburg, ungefähr 90 Kilometer entfernt von deinem Hort, wirst du delegiert. Das ist das Wort, was da steht. Wie ist das gewesen? Hat man dich da aufgrund deines Fußballtalents gepickt und jetzt in irgendeine sportliche Richtung dann weiterbilden lassen? Oder wie ist das damals in auch diesem Apparat DDR, wie ist das da vonstatten gegangen? Gut,
bei uns in der DDR war ja so gewesen, damit alle Schüler dann irgendwie überprüft wurden, ja, Sportler, können nicht gute Sportler werden, weil die DDR wollte ja immer großes Aushängeschild im Sport werden, ja, in der ganzen Welt und waren sie auch. Wir haben ja viele, viele tolle Sportler rausgebracht, die auch viele Medaillen bekommen haben und da war es auch schon in kleinen Bereichen so, ja, wo du gesagt hast, okay, du hast dann diese Kreisspartakiade, du hast dann diese Bezirksspartakiade, da wurden dann eben die Leute auserwählt, die sind dann immer höher gekommen und dadurch ist auch mein Werdegang so gekommen, ja, ich wurde dann von der Kreisspartakiade, wo wir da gespielt haben mit dem Kreis Zossen, ja, sind wir dann weitergekommen, da wurde ich dann hier schon gesehen, damit ich was drauf hatte und dann bin ich zum Bezirk Potsdam gekommen und da habe ich dann die Bezirksspartakiade gespielt, für den Bezirk Potsdam habe ich ein Tor geschossen gegen Suhl, ja, und war natürlich der Held, weil Suhl, der Bezirk Suhl war immer unten, der Bezirk Potsdam war unten und wir haben uns gebettelt um den letzten Platz, ja. Ja, und durch meinem 1-0 sind wir nicht Letzter geworden, ja. Okay. Und da war ich natürlich dann auch schon wieder so dabei, wo ich sage, komm, hast du wieder was Gutes getan für den Bezirk Potsdam. Und ja, und da wurden dann die guten Spieler zusammengezogen. Und da bist du eben aufgefallen, aber wieder ohne Fleiß kein Preis, warst eben dabei, ja, hast deine Sachen umgesetzt beim Spiel, hast keine Angst gehabt, bist immer nach vorne gegangen. Und ja, das hat mich dann eben weitergebracht. Und dann ist die BSG Stahl Brandenburg gekommen. Erst sollte ich zum Club, der erste FC Magdeburg. Mhm. Der hat sich dann über ein paar Schienen bei uns gemeldet, ist aber dann nicht zustande gekommen, weil sie gesagt haben, die haben den anderen Spieler genommen. Und dann ist die BSG Stahl Brandenburg zu mir gekommen und hat sich dann bei uns gemeldet. Und das muss man auch sagen, damit dann eben auch Vertreter der BSG Stahl Brandenburg, Trainer und noch ein Vertreter, die kommen dann zu dir nach Hause gefahren. Ja, dann sitzt du mit denen bei dir zu Hause, trinkst Kaffee, meine Eltern trinken Kaffee. Ich habe da daneben gesessen, ja, und da war ich dann 14 Jahre alt. Und dann haben sie darüber diskutiert, wie können wir das machen? Wie sind die Fahrtwege? Wo wird er übernachten? Was wird er machen? Und dann, ja, war natürlich für mich eine große Herausforderung bei der BSG Stahl Brandenburg. Mhm. Die ersten 4 Wochen waren richtig schwierig. Mhm. Ja. Und da kommen wir wieder zu meiner Mutter, Volker, weil meine Mutter, Postfrau, meine Mutter hat mit noch 2 anderen in unserem Dorf ein Telefon gehabt. Telefon war damals nicht so einfach. Mhm. Ja, und wir hatten natürlich in Brandenburg, hast du dann die normalen Telefonapparate, wo du da dann zwei Ostmark reinsteckst, ja, und dann kannst du telefonieren. Und dann konnte ich natürlich immer zu dem Apparat gehen und konnte immer zu Hause anrufen die ersten Wochen. Und das war natürlich für mich als junger People dann damals schon wichtig, immer wieder diese Stimme zu hören und diese Aufforderung zu hören, ja, Roy, ist klar, damit du jetzt Probleme hast, aber wir stehen hinter dir, wir machen das und so. Und das ist schon wichtig, damit du dann diese Geschlossenheit der Familie hast, ja, wie man jetzt auch seinen Kindern weitergibt, diese Geschlossenheit der Familie, damit man da einem so sagt, okay, die stehen hinter dir, ja, mach weiter so und guck, wie es funktioniert. Und klar, desto länger du da bleibst, desto mehr Freunde findest du, desto lockerer wirst du, desto entspannter wirst du. Schule läuft dann so nebenbei, ja, die machst du dann und dann, ja, kannst dich da eben wohlfühlen und ja, ich will es nicht missen. Ich war mit 14 war ich alleine in der weiten Welt,
ja,
in der DDR, in der weiten Welt in Brandenburg.
Ja, klar, ja, genau, aber das ist natürlich ein wichtiges Detail, finde ich, weil diese Telefonieren, ich meine, heutzutage unvorstellbar, ne? Also auch für uns damals, zu der damaligen Zeit, ja schon der Standard. Jeder hatte sein Telefon zu Hause, ganz klar, noch am langen Kabel. Meistens dann, wenn man mal die Freundin anrufen wollte, hat man es ins Kinderzimmer gezogen, die Tür zugemacht.
Richtig.
Aber zu DDR-Zeiten gab es eben das nicht so, ne? Also in der DDR. Und deswegen für euch natürlich und auch vor allen Dingen für dich dann ein echt ein großes Geschenk, diese Nähe dann nach Hause zu spenden. Das war genau das, was ich dachte. Bist du da so weg gewesen von der Familie? Ist da jemand mitgekommen? Aber das heißt für dich damals dann dieser Umstand, dass Mama in der Poststelle Zugriff auf ein Telefon hatte, dann für dich eigentlich der Draht nach Hause im wahrsten Sinne des Wortes.
Richtig, genau. Da war der Draht nach Hause. Klar, der erste Tag, du fährst da hin mit deinem Vater im Trabi, deine Mutter noch dabei, ja, wirst dann rübergebracht, Internat, großes Internat, da waren dann auch, ja, nicht nur wir als Sportler waren drauf gewesen, sondern also Fußballer, Handballer waren da drauf, da waren auch Apotheker, Fachkräfte waren drauf gewesen, Schlosser waren drauf, also alle haben sich da eben getroffen, weil daneben gleich auch so eine große Ausbildungsstätte war. Mhm. Und der Stahl Brandenburg, oder Brandenburg, die Stadt Brandenburg war ja sowieso immer so als Auszubildende, für Auszubildende sehr wichtig gewesen. Okay. Wir haben jetzt große Stahl- und Walzwerke gehabt, dann viele Apotheker, Fachfrauen waren da gewesen, also da haben sie dann alle getroffen und dann warst du dann einer von vielen in der Ebene 3, also Etage 3. Und ja,
war und auch schon, alle in dem Alter schon? Also auch
ja, ja, wir waren alle in dem Alter, ja, zwei, cool, drei Jahrgänge höher, ja, also 14, 15, 16. Mhm. Ja, und dann geht es ja irgendwann los.
Wie viel waren das denn ungefähr? Kannst du das ungefähr so ausdrücken?
Bei uns waren auf der Etage waren, glaube ich, so 20 Leute. Ah, okay. 20 Leute, mhm, in unterschiedlichen Altersklassen, ja. Handballer und Fußballer zusammen. Das war auch nochmal interessant, weil klar, Handballer und Fußballer, dann hast du da gute Möglichkeiten, weißt du, kannst du mal zum Handball gehen, mhm, guckst die Jungs mal an, weißt du, ja, schließt Freundschaften und ja, das wird immer mehr und das ist schon so, wo du sagst, okay, telefonieren war wichtig, mhm, war auch der größte Benefit, den ich damals hatte, mhm, ja, weil Briefe schreiben hat immer zu lange gedauert.
Ja, ja, klar, Brief, ja, vor allem die Antwort, ne? Du brauchst ja, so kriegst du ja sofort unmittelbar eine Rückmeldung und auch eine Bestätigung oder vielleicht, richtig, auch ein bisschen einen Halt, richtig, von, ja, gerade der Familie, dass sie dich aufbauen in so einer, denn Heimweh ist ja natürlich ein Riesenthema, kann ich mir vorstellen. Ne?
Genau, und klar, und Schule, wenn wir jetzt da schon mal sind, Schule, die ersten, also 9. Klasse habe ich ja dann in einer normalen Heinrich-Heine-Schule gemacht, in der Oberschule in Brandenburg. Das war einfach auch so, das war eine Schule von, da bist du hin um 8 und bis um 14 Uhr, mhm, ja, und hast dann danach Training gemacht. Also das war normal eine BSG. BSG und dann gab es ja den Club. Der Club war
BSG ist Betriebssportgemeinschaft.
Betriebssportgemeinschaft, ja? Genau, das war eine Betriebssportgemeinschaft. Da war das eben so aufgeschlüsselt, ja, damit du eben normal zur Schule gehst, in eine normale Schule, wo du dann auch wieder andere Leute kennenlernst, andere Freunde da hast, dann auch aus der Stadt Brandenburg. Und dann hast du den nochmal ganz kurz den Club, ja, wenn du beim Club gewesen bist, BFC Dynamo, Dynamo Dresden oder 1. FC Magdeburg, da hast du natürlich, dann warst du dann auf dem Club, da warst du dann früh morgens, hast du hier Frühstück, dann hast du Training gemacht, dann warst du in der Schule, dann hast du wieder Training gemacht, dann warst du in der Schule. Krass. Und dann ging es ja weiter, mhm, aber die wurden ja dann richtig, richtig
professioneller,
richtig halt, ne? Professioneller, ja, gedrillt auch, weißt du, und da waren dann auch viele Sachen. Aber wir haben wieder, auch wenn wir gegen die gespielt haben, in der Jugendliga, haben wir natürlich diesen Mut genommen, okay, die sind jetzt vom Club, ja, kriegen alles gestellt, die hatten die besten Schuhe und so, also da können wir vielleicht nachher nochmal drauf gehen. Wenn ich
dann ein bisschen, kannst du gleich erzählen.
Ja, haben die besten Schuhe gehabt, die Jugendliga werde ich nie vergessen, also wir haben in der Jugendliga, gab es dann die Jugendliga Nord und da haben wir dann gespielt gegen BFC Dynamo, Hansa Rostock, ja, Greifswalder FC, Neubrandenburg und wie sie alle hießen, ja, und gerade so diese Clubs so mit BFC Dynamo, weißt du, weil wir auch dann schon mitbekommen haben, die Stasi war ja damals auch das große Thema, auch eine DDR, ja, sind, ja, ja, sind andere Themen. Ein Stasi-Club, weißt du, Mielke war der große, mhm, Boss und die wurden natürlich richtig gedrillt, damit sie eben auch diese Erfolge feiern für den BFC Dynamo. Und die sind natürlich dann gekommen mit ihren Schuhen, haben die auf den Platz gestellt, weißt du, so überheblich, arrogant. Okay. Und da, ja, guck mal, ihr Kleinen von der BSG, was wollt ihr denn von uns, ja? Und wir auch jetzt mal eine Geschichte bei uns, wir haben dann Briloer Landstraße gespielt, da war so ein Platz, wir hatten auch unser Trainingsmaterialien drin und wenn wir dann in unserer Kabine gegangen sind, da hat es schon an der Spielstätte gestunken, weil da eben durch die Socken, die konnte man nicht jeden Tag waschen, weißt du, und dann war das schon so, da bist du da reingegangen und wir dann mit unseren normalen Fußballschuhe, aber unser Teamgeist war eben so groß, damit wir dann rausgegangen sind und gefightet haben bis zum Letzten, mhm, und eben den Leuten auch zeigen wollten, damit die Leute, die jetzt vielleicht den Sprung nicht zum Club geschafft haben, mhm, trotzdem eben ihre Leistung bringen können und einfach nur da sind. Ja, wir haben nur ab und zu mal gute Ergebnisse geholt, einmal 1-0 gewonnen, 1-1 und so, das waren natürlich erfolgreiche Ergebnisse, ja, wo die dann eingestiegen sind, im Bus nach Hause gefahren sind, ein bisschen gekotzt haben, aber das ist ja ihr Thema gewesen.
Ja, das ist ja natürlich, bei denen ist der Druck dann ja auch da, die müssen ja performen irgendwie und ihr habt es dann irgendwie anders gelöst. Also diese ganze Zeit, ich meine, das ist so eine Zeit, in der du ja auch wirklich dann so ans Erwachsenenalter rankommst, also die besten Jahre sozusagen da in diesen jungen Teenagerjahren. Gibt es denn noch, kann ich mir vorstellen, dass es große Freundschaftsbänder da gibt, die vielleicht auch ein Leben lang halten. Hast du noch Kontakt zu Leuten aus dieser Zeit? Gibt es da noch Leute, mit denen du heute noch über die Zeiten redest oder die du immer noch als deine Freunde hast?
Ja, wir haben unsere Schulklasse, wo ich meinen zehnten Klasseabschluss gemacht habe. Wir treffen uns regelmäßig, also jedes Jahr treffen wir uns einmal. Wenn ich Zeit habe, fahre ich dazu. Ich war jetzt schon dreimal da gewesen. Dann habe ich mit Heiko Richter einen Kumpel, der ist in Teltow, der ist mit mir auf die Sportschule gegangen. Marco Defler ist bei uns so ein Thema, der ist mit mir auf die Sportschule gegangen. Michael Meyer ist jetzt in Soltau. Das sind so Themen, die sind immer noch da, oder Kollegen, die sind immer noch da, mit denen man auch sich regelmäßig trifft. Ab und zu kommen die mal hierher. Ja, und dann sprechen wir miteinander, ab und zu fahre ich mal rüber, also deswegen. Und dieser Bezug ist nie abgerissen, ja, weil im Endeffekt ist es deine Heimat, damit bist du groß geworden, mit den Leuten bist du groß geworden, die haben die gleichen Interessen gehabt wie du, die wollten Fußball spielen, die wollten ihre Karriere machen, damals schon in der DDR. Und ja, das sind eben Themen, wo ich sage, die haben uns stark gemacht, weißt du, diese Freundschaft.
Jetzt kommt das Thema, an dem man nicht vorbeikommt, wenn man dich hier hat, natürlich, du bist 71 geboren und dann gibt es 89 den Mauerfall. November 89. Wo hast du den erlebt und wie hast du den erlebt?
Lass mich mal ein bisschen ausholen. Also gerne. Klar, wir sind in der DDR groß geworden und die DDR ist dann nach und nach, hast du dann auch gemerkt, damit die DDR dann eben auch so ein bisschen auseinanderfällt, ja, weil viele Strukturen nicht mehr gestimmt haben und die Leute nicht mehr so zufrieden waren, wie sie noch zufrieden waren. Klar. Ich glaube natürlich diesen Kurs oder diesen Kurs, aber im Endeffekt der Kurs, den dann die Leute gefahren haben, so mit den Demonstrationen und alles sowas, das war schon ein Kurs, hast du ja mitgekriegt als Jugendlicher noch in Brandenburg, ja. Klar. Hast du gedacht, okay, ist weit weg, Leipzig, Berlin und wo es überall war, aber großes Thema waren die Team ja da und das hast du ja mitgekriegt und ja. Und wir in der Schule, in der Berufsschule, wir hatten ein Bild von Honecker zu hängen. Und das war kurz vor der Wende und ich weiß gar nicht, wie wir da drauf gekommen sind. Es gab so eine Drehbleistifte.
Ganz kurz nur, Berufsschule deswegen, weil du dann auch eine Ausbildung gemacht hast zum Industrieschlosser, genau, ne?
Ich habe meine 10. Klasse abgeschlossen, habe dann meine...
Genau, okay.
Und danach habe ich den Industriemechaniker gelernt,
ja,
3 Jahre lang. Und da war ich kurz vor der Wende und da war dann eben so, damit da so ein Erich Honecker-Bild gehangen hat. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kommt. Wir hatten so eine Bleistifte, die konntest auseinander schrauben und konntest da eben so Löschpapier reinmachen. Mhm. Und die haben wir nass gemacht und dann haben wir geschossen.
Ach so, pusterrohrmäßig.
Ja, auf Erich Honecker. Und klar, die Zeit war schon kurz vor der Wende, alles war ein Aufbruch, eine Umbruchstimmung und wir haben dagegen geschossen und das war kurz vor unser Lehrende und da mussten wir natürlich antanzen beim Direktor und da gab es richtig Einlauf nochmal, aber wir haben dann auch gestanden und haben gesagt, nee, so im Endeffekt, klar, haben wir dagegen geschossen, aber im Endeffekt ist es so, das war jetzt kein politisches Ding, das war einfach nur Spaß. Ja.
Aber trotzdem
waren politische Dinge, die dann eben so gekommen sind und die uns kannten, auch schon bei der WSG Stahl Brandenburg, ja, weil eben auch so politisch so hochgehangen wurde, ja, weil viele eben auch Angst hatten um ihre Karriere und so, klar. Aber im Endeffekt haben sie uns dann nur eine Ermahnung gegeben oder Verwarnung oder irgendwie sowas. Aber trotzdem waren wir dann komplett mittendrin in diesem Thema, weißt du, Umbruch, ja. Klar, und dann kam die Wende und ich war gerade bei uns auf dem Internat und wir hatten da auch in einen Raum, wo wir uns alle treffen konnten, so einen Fernsehraum. Ja, und dann haben wir natürlich den Fernseher angeschalten. Vor dem Umbruch, also die Zeit, wo ich dann auf Internat war, war immer DDR-Fernsehen ganz eins, DDR1, DDR2, konntest du gucken, Sport aktuell, Fußball gucken, ja. Wir hatten so einen Aufpasser. Der war auch wirklich dann rot angehaucht, weißt du, der musstest immer aufpassen, wenn der reinkam in den Fernsehraum, klar konntest du ARD gucken, aber wenn du auf der Sportschule bist, musst du schon gucken, damit du sagst, okay, wenn der kommt, muss das Fernsehprogramm wieder gewechselt werden. Und klar, wir waren auch heiß auf die Bundesliga.
Ja, du hast erzählt, der Sportschau auch, 18.03 Uhr, Sport, Samstag, Sportschau.
Genau, Sport aktuell war bei uns, DDR-Oberliga, 17.20 Uhr, glaube ich. Dann haben wir diese ganzen Spiele geguckt, ja, Karl Marx gegen Union und was denn nicht gespielt haben. Und dann hast du geguckt, eben 18.03 Uhr, die Sportschau. Ja. Auch schon in der Zeit, wo die Wende noch nicht war. Und einer hat immer geguckt, hauptsache kommt die rote Socke nicht, ja, damit wir einigermaßen durchgucken können. Und wenn der gekommen ist, pssst, umgeschalten.
Ach,
ja, und dann war alles gut gewesen und dann wieder runter. Und dann war natürlich dann zum Umbruch der Wende nicht mehr so. Ja, da kam der dann rein und dann habe ich gesagt, ja, aber im Endeffekt jetzt gerade ist unterwegs. Wir wollen gucken, wir wollen sehen, was da passiert jetzt hier mit der DDR und so hat alles. Und da war schon das Thema so mit der roten Socke.
Okay, weil ihr das auch gespürt habt.
Ja, klar, wir haben es gespürt, aber die haben es alle gespürt. Die haben es alle gespürt, damit der Umbruch ist. Und klar, die Wende habe ich dann mitbekommen, gerade auch in dem Fernsehraum, weil wir da viel eben doch drüber geschaut haben im Fernsehen, aber dann auch, über Medien und alles sowas. Also das war natürlich dann für uns dann auch eine neue Situation und damit muss man doch erstmal zurechtkommen.
Ja, hatte das für euch auch direkt vielleicht auch zu tun, weil das System, in dem ihr ja quasi dann jetzt wart, mit natürlich der Ausbildung, aber auch mit dieser sportlichen Ausrichtung da, das ist ja quasi dann auch in Gefahr gewesen oder vielmehr wahrscheinlich auch irgendwann hat sich dann aufgelöst, denn der Verein wurde dann ja auch umbenannt. Das ist ja dann irgendwie dann auch damit einhergegangen. Die ganze Ligasituation hat sich ja anders, da kommen wir gleich noch hin. Aber habt ihr auch in dem Moment auch gemerkt, okay, alles klar, jetzt ist auch unsere Zukunft ein Stück weit ungewiss oder war euch klar, das wird schon irgendwie weitergehen und das System ist weg und wir haben jetzt die Freiheit eben gewonnen?
Ja, so oder so. Also klar, wir haben ja unsere Heimat gehabt in der DDR und sind dann groß geworden in der DDR und viele waren dann im Ungewissen, ja, was passiert denn mit mir jetzt, was wird die nächste Zeit ergeben, wie geht's weiter, welche Situationen kommen auf uns drauf zu, ja, und die Nächsten haben gesagt, okay, jetzt ist die Mauer ist weg, die Leute sind rübergegangen, ja, die Welt steht uns offen, wir können jetzt probieren, auch gerade mit unseren fußballerischen Fähigkeiten vielleicht nochmal oder vielleicht anzugreifen, ja. Und in dieser Zeit war ich ja schon in der ersten Herren, im Anschlusskader der ersten Herren. Und das war natürlich für mich als junger Spieler, war das natürlich öffnet die Tür.
Ja, absolut.
Öffnet die Tür und ich bin jetzt frei und kann jetzt durch meine Leistung vielleicht sogar woanders hinkommen, wo ich eigentlich nur von geträumt habe. Mhm. Und für mich war das natürlich eine Sache der Zukunftsplanung. Ja, und weder habe ich da zurückgeguckt, sondern ich habe immer nach vorne geguckt, habe gesagt, okay, ja, jetzt geht's erstmal richtig los. Mhm. Und klar, meine älteren Kollegen, die dann eben schon über 30 waren, muss man auch sagen, bei denen war es schwierig gewesen, ja, die mit mir zusammen bei der BSG Stahl Brandenburg gespielt haben in der Oberliga, ja, für die war es dann schwierig gewesen, weil die haben dann schon um ihre Zukunft gebankt, die mussten dann auch neu anfangen zu lernen, weißt du, mussten ihr Leben nochmal neu ordnen und alles sowas. Und dann gab es natürlich auch Themen wie mit den Stasi-Akten, weißt du, wo dann eben Einsicht war und wo die Kollegen dann eben auch sicher gesehen haben, wer da eben die Informationen weitergegeben hat. Und Volker, das war schon schlimm, also wenn du die Kollegen gesehen hast, wie denn in sich gekehrt waren und eben kaputt waren, ja, von den ganzen Themen. Also das war schon nicht so einfach gewesen, auch für uns denn als junge Spieler, weil du mit denen ja auch immer so Freund warst und hast dann gesehen, okay, ja, der hat gesagt.
Hast du deine Stasi-Akte mal eingesehen?
Habe ich noch nicht gemacht. Ich überlege das nochmal, ob ich das machen werde, weil ich schon wissen will, wer über meine Person was gesagt hat. Ja. Inwiefern es jetzt morgen, übermorgen ist, aber ich bin ja noch jung, ich bin jetzt, werde jetzt 55, also bin ja noch jung, habe ja noch alles vor mir und deswegen werde ich mal sehen, wann der Zeitpunkt kommt.
Ja, ganz ja, genau. Das ist ein Riesenthema. Ja, halt, ne? Also ich meine, kann man ja auch verstehen und wie gesagt, du bist da mit Sicherheit natürlich aktenkundig, weil in dem Moment, wo du in dieses System so reingenommen wirst, als jemand, der gefördert wird aufgrund seiner sportlichen Leistung und Talente, dann ist da natürlich irgendwas auch angelegt und dann werden wahrscheinlich sogar auch Berichte gehalten werden und so. Ne? Also ja gut, also der Mauerfall, dann eben 89, bei dir natürlich vom Timing her, du bist 18 gerade gewesen, im September 18 geworden, 89 im November fällt die Mauer.
Aber eins will ich nochmal sagen, ganz kurz auch zum Mauerfall.
Ja.
Wir haben ja damals in der DDR auch so eine Musterung gehabt. Also bei der NVA eine Musterung. Ja, eine Musterung war so, damit du da hingegangen bist und da wurdest dann durchgescheckt körperlich, musstest dich dann eben auch, ja, deine Gesinnung eben sagen und das, ja. Mhm. Und da war auch das Thema, ja, entweder du machst, und das war Druck, entweder du machst 3 Jahre, weil du Fußballer bist und Fußballer bleiben willst, entweder du machst 3 Jahre an der Grenze, oder du wirst kein Fußballer.
Also NVA, Nationale Volksarmee, war das damals, also die Bundeswehr der DDR sozusagen.
Entweder du machst an der Grenze, schließt sich jetzt 3 Jahre der NVA an.
Okay.
Oder du gehst, wirst kein Fußballer. Ach, weil dann gehst du irgendwo hin, bist dann so und so viele Tage weg von der Familie, kannst keinen Fußball spielen, ja. Und bei der Grenzsoldaten, also 3 Jahre war dann so, dann hast du dann natürlich hier Fürstenwalde gehabt oder die ganzen Dynamos, Dynamo Fürstenwalde, Dynamo Schwerin oder was die auch immer sind. Ja, da konntest du dann natürlich hingehen, weil Dynamo war dann eben auch Grenztruppe. Mhm. Und da konntest du dann eben Fußball spielen. Mhm. Da wurdest du dann eben auch delegiert zu den Grenztruppen, wurde es aber rausgenommen. Und mein großes Glück war damals, damit dadurch die Wende ist natürlich auch das Thema weggebrochen. Mhm. Ja. Und das war natürlich ein großes Glück für mich. Ja. Ich hatte nicht diese Gesinnung dazu, damit ich da unbedingt sein musste. Das Thema war bei mir mehr Fußball spielen. Spiele ich Fußball, ja, aber dann musstest du eben die Sachen machen. Und das war ja nicht der Einzige bei uns, aber das war schon schwierig für mich, diese Entscheidung zu treffen. Ja,
ja klar.
Auch gerade mit ein paar Hintergründen, wo ich dann sage, nee, das willst du eigentlich nicht. Ja. Mhm. Aber trotzdem sagst du, okay, du hast vielleicht die Möglichkeit, doch Fußball zu spielen, ja. Und wie gesagt, ich habe schon auch im Stasi-Bunker gesessen, kurz vor der Wende, ja, mit meinem Kumpel zusammen. Und dann wusstest du schon, an den Wänden sind Kameras, das war kurz vor der Wende, unter deinen Tischen oder irgendwo so mit Mikrofone, damit sie zuhören, was du jetzt sagst, weißt du. Und wir haben natürlich auch gesagt, komm, wir bleiben ganz ruhig, ja, wir setzen uns ja hin. Und dann ist einer gekommen und hat gesagt, ja, komm, ihr könnt jetzt wieder gehen. Also die wollten uns eigentlich überprüfen, ja. Und das war wirklich dann, ja, vielleicht, sag mal, 3 Monate vor der Wende oder noch früher, ja. Mhm. Und deswegen war das schon alles dann Geschichte für uns und zum Glück für mich, ja. Ich habe diese Marke eben, diese NVA-Marke habe ich noch zu Hause. Ich habe noch meinen NVA-Ausweis zu Hause.
Echt, ja.
Ich habe noch meinen ersten Personalausweis zu Hause von der DDR, meinen ersten Führerschein zu Hause von der DDR. Also DDR, klar, ich bin groß geworden in der DDR.
Ja, ja, eben. Also für dich dann in dem Moment, ja, auch wirklich eigentlich eine Befreiung, muss man ja sagen. Eine richtige Befreiung, wie für so viele und natürlich für uns. Ich erinnere das noch sehr, dass ich das kaum fassen konnte und dass wir dann wirklich, ich bin mit meiner damaligen Freundin dann nach Helmstedt, Marienborn gefahren, habe auf der Autobahn dann umständlich da gewendet und dann auf den ersten Rastplatz sozusagen mich hingestellt. Wir hatten eine Kiste Sekt dabei und da sind alle Leute sich einfach in die Arme gefallen, weil das so fantastisch war. Du sagst, ihr hattet einen Trabi, musste man ja auch damals ewig drauf warten, dass man so ein Ding bekommt irgendwie. Bist du auch selber mal später mit dem Ding gefahren oder hast du das nur als Beifahrer immer erlebt?
Was meinst du jetzt?
Ich hoffe, du hast einen Trabi gefahren.
Na klar, ich bin Trabi gefahren.
Ja.
Das ist der Normalste von der Welt.
Ja.
Weil mein Vater wieder, ja Junge, du bist jetzt, hast deinen Führerschein gemacht, weißt du, Führerschein habe ich übrigens bei der GST gemacht, Gesellschaft für Sport und Technik, ja, okay. Führerschein und der Führerschein beinhaltete eben Moped. Moped habe ich früher gemacht, dann schon mit 14 konntest du schon Moped fahren und Simson.
Hast du Simson gehabt?
Na klar, eine Simson,
ja. Ah, geil.
Jugendweihe gehabt, da hast du das Geld eingesammelt, ja, 3000 Ostmark damals hast du dann gekriegt, irgendwoher von der, jedes Dorf hat dann jeder Dorfbewohner dann so da zusammen. Und dann habe ich eine Simson gehabt und bin mit der Simson auch von meinem Ort Verneuendorf nach Brandenburg zur Sportschule gefahren.
Ach echt, 90 Kilometer.
Das war bei uns gang und gäbe, damit dann die Spieler und nicht mehr mit dem Zug fahren, wenn sie denn, dann sind wir mitten, haben wir uns zusammengeschlossen oder ich bin alleine gefahren. Wo bin ich auch immer über die Autobahn gefahren, habe ich mich verfahren, ich weiß gar nicht, wie ich auf die Autobahn komme, wie immer bin ich auf der Autobahn und Musik, habe ich mich dann irgendwie am Kreuz verfahren und da gab es doch keine Leitplanken, da bist du einfach auf der Mittelspur, bist du einfach umgedreht und bist wieder zurückgefahren. unfassbare Situation. Klar, und dann eben Führerschein gemacht für LKW, komplett mit Anhänger, ja, kann ich jetzt immer noch fahren und deswegen, das ist schon eine schöne Sache, muss ich jetzt auch gerade eben verlängern, meinen Führerschein, damit ich nochmal mit 55 nochmal bis 60 5 Jahre wieder verlängert habe, meinen großen Führerschein und da bin ich natürlich auch stolz, damit ich den habe und dann eben Trabi vom Vater übernommen, Vater hat sich in der Zeit dann in Wartburg geholt, hätte er mal noch vielleicht 3-4 Wochen gewartet, für das Geld hätte er locker in VW Golf bekommen. Ja,
Golf
genau. Das war ja damals auch gang und gäbe, damit dann die Leute rübergefahren sind in die BRD, Bundesrepublik Deutschland, und haben sich da gleich ein Auto geholt, weißt du.
Das war ja ein Automarkt hier in Wolfsburg. Goldgräberzeit.
Ja, genau.
Die haben ja alle Gebrauchtautos verhökert irgendwie.
Wir sagen verkauft, also die haben dann die Ostdeutschen dann ein bisschen die Autos dann gegeben, damit sie eben gut fahren können.
So war es wahrscheinlich, ne? War auf jeden Fall eine aufregende Zeit. Du bist dann also im Trabi, Vater auf dem Wartburg umgerüstet. Wie lange hast du den noch gefahren dann? Auch nicht mehr lange, oder?
Ich hab den noch lange gefahren. Also ja? Ich bin bestimmt noch 1,5 Jahre mit dem gefahren.
Ach, du bist ja so eine treue Seele.
Und geil. Dann, ja klar, weil eben das war ein Auto dann für uns und dann haben wir das Ding dann irgendwo verkauft, ja. Den da wollte ja damals auch keiner haben,
den
Trabi.
Hättest du mal behalten.
Ja, klar. Wir haben noch eine Schwalbe zu Hause, die ist auch noch so eine alte, alte Schwalbe, die ist auch noch viel wert. Aber ein Trabi hätten wir vielleicht behalten.
Schwalbe ist so eine Art Roller, würde
ist
man halt
so
sagen.
Ist so eine Art Roller, ist so eine Art, so eine Simson, ja, aber ein bisschen anders.
Christian Lasrich zeigt mir gerade hinten, er hat eine Schwalbe gefahren.
Ja, siehst du.
Er hat eine.
Hat er noch.
Könnt ihr beide mal mit der Schwalbe mal ein Wochenende los. Also ich setze mich auch hinten mit drauf. Sehr, sehr schön. Also tolle Erinnerung. Ich meine, was hat denn der Trabi, das letzte Frage noch, was für eine Farbe? War es so ein hellblau?
Hellblau haben doch alle gehabt.
Es gab ja auch Grau. Es gab auch dieses Grau oder Hellblau. Ich fand das Hellblau.
Also Hellblau
fand
ich immer. Und dann bin ich irgendwann in Brandenburger Zeiten, auch da habe ich dann schon in der zweiten Liga gespielt mit Stahl Brandenburg, da habe ich dann umgestiegen auf einen normalen Golf, ja.
Okay. Aber Stahl Brandenburg und dieser Aufstieg zweite Liga, auch noch eine schöne Geschichte, gerade mit dem, was du erzählt hast. Es gab dann sozusagen, ihr habt in dieser Nordostdeutschen Fußballverband dann noch ein Jahr gespielt, irgendwie in 1991 und habt euch da qualifiziert für eine Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga. Und da habt ihr dann in der Vierertabelle gespielt und da waren dann eben zum Beispiel Magdeburg und da war auch meine Union FC Berlin,
damals, ne? Genau. BFC, jetzt FC
Berlin. Genau. Die waren da mit drin. Das heißt, auch nochmal so späte Genugtuung, denn ihr habt da den ersten gemacht und habt euch dann über Qualifikationsspiele, bei denen du auch zum Einsatz gekommen bist, dann für die zweite Bundesliga qualifiziert, richtig?
Ja, das war mein aufgehender Stern damals, genau. In dieser Zeit, wo wir dann die Qualifikationsrunde zur zweiten Bundesliga gespielt haben. Ich habe noch 3 Oberligaspiele, bin ich auch mega stolz drauf, damit ich noch 3-mal für die Oberliga Stahl Brandenburg spielen konnte. Das macht mich mega stolz. Und das erste Spiel, werde ich nie vergessen, war in Frankfurt-Oder. In Frankfurt-Oder, unsere Stürmer waren alle nicht da, sie waren alle verletzt gewesen. Und dann sagt der Trainer zu mir, Eckart Tübinger damals, Roy, du spielst da vorne, ja, mach einfach, wie du denkst, ja, und wir stellen dir an die Seite, stellen wir dir mit Uwe Schulz, ja, einen älteren Spieler, und der wird dir dann schon führen, aber mach du, wie du denkst. Mhm. Und das ist natürlich ein mega, wie soll ich sagen, das ist natürlich Selbstvertrauen ohne Ende, ja, du bist dann eben zum Spiel gefahren, warst aufgeregt, und diese Kommunikation innerhalb der Gruppe, dieser Mannschaft, dieses Teams von der BSG Stahl Brandenburg waren Hierarchien. Mhm. Hierarchie besetzt, also heißt, die älteren Spieler waren oben, ja, die mittleren Spieler, die dann eben im Anschlusskader waren, waren unten. Und wir waren natürlich, die Spieler, die hochgekommen sind, waren natürlich die Leute, die dann eben doch ein paar Sachen mehr machen mussten. Mhm. Also heißt, wir mussten eben die Bälle tragen, ja, wir mussten dann eben auch mal eine Sauna, mussten eben auch mal einen Kasten Bier holen, hinstellen für die Älteren, ja. Kein Thema. Aber auf dem Platz, Volker, auf dem Platz war mir das alles scheißegal. Auf dem Platz habe ich gesagt, ihr könnt sicherlich die älteren Spieler sein, aber ich bin einer, der jetzt nach oben will, und ich lasse mir von euch nichts gefallen. Und es gibt so Geschichten, so, auch Steffen Freund war bei mir bei der BSG Stahl, wir haben sie zusammen aufgestiegen, weißt du, Steffen hat es dann auch zum Anfang schwer, ja, wir haben es ja auch schwer gehabt, weißt du, weil die älteren Spieler schon gesehen haben, okay, da kommen zwei junge dynamische Spieler hoch, die Bock haben, sich zu integrieren, die aber auch Bock haben, sich ja weiterzuentwickeln. Mhm. Und wir haben uns nichts gefallen lassen, also klar, wenn ich dann eben dem älteren Spieler durch die Beine gespielt habe, weil ich gesagt habe, ich will vorbei, und der hat mich umgehauen, na gut, dann habe ich darauf gewartet, bis er kommt, dann habe ich auch umgehauen, weißt du. Das sind so Sachen, weißt du, die auch diese Persönlichkeit gestärkt haben. Mhm. Aber auch wieder, ohne Fleiß kein Preis. Und gib das Beste auf dem Platz, denn Qualität wird sie immer durchsetzen. Wenn du Qualität hast, wird sie immer durchsetzen. Und wenn du kämpferisch vorangehst, wird sie immer durchsetzen. Und klar, 3 Oberligaspiele. Und dann kam ja diese Geschichte mit dieser Aufstiegsrunde.
Qualifikationsrunde da. Mhm.
Da habe ich das erste Spiel beim FC Berlin, stand es dann zur Halbzeit, glaube 1-0 oder 2-0 vom FC Berlin. Da hat der Trainer gesagt, komm, wir wechseln jetzt einmal komplett durch. Alle Stürmer raus, Roy kommt rein. Und da habe ich natürlich dann auch performt, habe dann auch gute Spiele gemacht. Ja, habe dann das erste Spiel beim FC Berlin gut gespielt. Dann habe ich auch erst ein Tor geschossen gegen Union Berlin. Ja, was man sich auch gerne anguckt. Ja, weil das war so ein Thema, ja, Uwe Schulz gerade gesagt, ja, ein guter Freund von mir, Ebert der Notter, ein guter Freund von mir. Und die sind alle da, sind alle damals groß geworden. Und da sind wir dann eben, da hat er das Ding vorbereitet, ich habe das leere Tor geschossen, und ja, und dann war es eben, dann war ein Stern ist aufgegangen, denn ja, zweite Bundesliga gespielt bei Stahl Brandenburg. Ja, war eine schöne Zeit.
Ja, sehr schön. Also, ja, auch eine super, super Geschichte. Und du spielst dann in der zweiten Liga für Stahl Brandenburg dann irgendwie insgesamt 32 Spiele. Machst du auch 3 Tore, also setzt quasi in der zweiten Liga so deine erste Marke und wechselst dann aber zur Fortuna nach Köln. Also dann wirklich ab in den Westen und weit weg nach Köln. Wie ist der Wechsel gewesen? Weil jetzt nicht nur, du warst schon Zweitligaspieler, also das Sportliche war quasi, da warst du auf Augenhöhe. Aber wie ist es gewesen, jetzt in Köln anzukommen und ja, für dich damals vielleicht auch dann den Wechsel zwischen dem, was du aus dem Osten kennst, aus Brandenburg, aus deiner Heimat Zossen, und jetzt in den Westen nach Köln zu kommen. Waren das dolle Unterschiede? War das doll anders oder bist du gleich angekommen und hast dich in dieser neuen Umgebung auch zu Hause gefühlt?
Ja, nee, das war eine ganz andere Welt. Also Köln ist eine Großstadt und Brandenburg ist eine Kleinstadt. Mhm. Aber vorweg nochmal, also ich hatte auch keine einfache Zeit beim BSG Stahl Brandenburg in der zweiten Liga, ja, weil ich ja immer gespielt habe und ich natürlich auch dann nicht der Coolste vor der Kiste war, zu dieser Zeit auch schon. Und dann muss man sagen, ich habe da auch viele Chancen gehabt und hätte auch viele Tore schießen können, ja. Und wir haben unten gespielt, ja, sind dann auch leider abgestiegen, weil wir eben auch verpennt haben, damit Blau-Weiß damals, Blau-Weiß 90 Berlin, eben die Lizenz nicht bekommen hat. Mhm. Und du hättest bloß Vorletzter werden müssen, denn oder Drittletzter, dann wärst du nämlich in der Liga geblieben, weil du hättest ja ein Qualifikationsspiel spielen können. Und das hat natürlich dann die SC Fortuna Köln damals gut gemacht mit John Löring war Mäzen damals, der hatte dir gewusst, damit der Blau-Weiß 90 keine Lizenz bekommt. Und er hat dann, die haben dann uns einmal geschlagen und wir sind dann eben nur Vorletzter geworden, glaube ich, und sind dann eben drin geblieben in der Liga, haben dann eben Qualifikationsspiel gespielt. Und wir hatten eine super Mannschaft gehabt eigentlich bei der BSG Stahl Brandenburg. Mhm. Aber durch viele Abgänge in der Saison davor, also in der Zweitligasaison, wurde der Kader so ein bisschen auseinandergenommen. Mhm. Und deswegen war da, und ich, wie gesagt, ich hatte eine schwere Zeit gehabt. Wir haben mich auch rausgepfiffen, die Leute. Aber diese Zeit hat mich auch geprägt.
wieder. Ausgepfiffen bei der Fortuna?
Bei Stahl. Okay. Bei Stahl so ein paar Mal ausgepfiffen, okay. Weißt du, ja, Präger, schießt man ein Tor. Und da waren dann eben bloß, ja, 1500, 2000 Leute gewesen, weißt du. Da hörst natürlich auch jeden.
Ja, das ist,
weißt
ja,
du, das ist dann schon schwierig als junger Spieler. Aber im Endeffekt hast du gesagt, ja, du bist junger Spieler. Im Endeffekt, die älteren Spieler müssen vorangehen. Du kannst noch lernen, weißt du. Und das ist schon so eine Sache, Volker, wo ich sage, das prägt dich natürlich auch. Und du weißt, okay, ja, du musst deinem Mann stehen, damit du in dieser Bundesliga auch zurechtkommst, ja, weil die Leute werden nicht gucken und werden sagen, okay, da ist der kleine Roy. Nee, du musst deinem Mann stehen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dieser Wechsel zu Fortuna Köln war eigentlich ganz einfach. Im Endeffekt, ich habe dann von damals Gerd Roggensack, war ja dann auch Trainer beim VfL Wolfsburg, hat mir damals seine Kontaktkarten gegeben. Ja, die sagt, weil ich gut gespielt habe, ja, hier, Junge, wenn du mal Probleme hast, melde dich.
Ach echt?
Und das war auf dem Platz noch.
Das war die alte Zeit.
Das war auch ein Platz, also muss man ehrlich sagen. Also ich bin runter vom Platz, da waren wir natürlich dann auch schon abgestiegen gewesen damals. Glaube ich jedenfalls, kann ich nicht mehr so genau sagen. Und da waren wir natürlich dann schon abgestiegen und dann kam er dann zu mir und sagt, hier, melde dich einfach. Und ja, und meine damalige Freundin, jetzige Frau Jacqueline, hat dann irgendwann gesagt, ja, lass uns da mal anrufen. Ja, dann kommt jetzt wieder die Telefonzelle ins Spiel und Telefonzelle kommt ins Spiel, wir haben eine Telefonzelle ran. Ich sage, ja, hier ist Roy. Herr Roggensack, wie sieht's denn aus? Ich wollte mich mal melden bei Ihnen. Ich habe zwar einen Vertrag hier als Amateur, aber gar nicht mal rüberkommen und wollen wir mal sprechen. Ja klar, Junge, kommst du rüber? Und dann bin ich natürlich mit meinem Golf da rübergefahren und bin dann bei der Fortuna angekommen und dann haben sie mich im Empfang genommen. Wir haben Gut Keuchhof gewohnt. Gut Keuchhof war dann eben in der Nähe vom Müngersdorfer Stadion, ja, ein tolles Hotel, auch sehr familiär, da waren eben auch die Fortuna dann eben auch immer aktiv gewesen, auch da haben sie übernachtet immer. Und ja, dann bin ich eben irgendwann mal zum Südstadion gefahren und habe dann eben John Löhring getroffen. Und ja, dann gehen die Geschichten weiter mit Vertragsunterschrift auf dem Bierdeckel und alles so. Also das war ein großer Eichentisch, großer Eichenstein.
Ja.
John Löhring da drin als Mäzen sagt, Junge, komm mal rein, setz dich da hin. Und dann sitzt du dann natürlich da und hast natürlich mega Respekt. Du hast keine Ahnung davon, was abgeht. Ich hatte auch keinen Berater gehabt, weißt du. Und dann ist so, damit du dann eben dort ja sitzt und dann sitzt er neben vor dir und sagt, ja, wir würden dich ganz gerne haben, du bist ein guter Spieler, du bist jung, was könntest du denn dir vorstellen? Und so, dann gehen die Gehaltssachen aufeinander und du hast natürlich keine Ahnung. Ja, du verdienst dann da 4.000 kann man ja sagen, 4.000 D-Mark und ja, fährst dann rüber Richtung Köln und verdienst 5.000 D-Mark. Ja. Und sagst dann, okay, du hast jetzt 4.000 D-Mark plus Portamöbel, hast du jetzt einen Vertrag unterschrieben? Überschnell
ja,
bei Fortuna Köln. Ja. Klar hättest du vielleicht noch ein bisschen mehr Geld rauskriegen können, aber darum geht's ja.
Genau.
Das ging ja bloß um die Erfahrung. Die Erfahrung, was passiert jetzt bei der Fortuna Köln? Und klar, nach Hause gefahren mit meiner Frau, überlegt, ey, warum haben wir das gemacht, bla bla bla, hin und her. Also das waren schon emotionale Höhen und Tiefen. Ja, aber dann liegst du wieder im Bett und besprichst dich und sagst dann auf einmal, ja, aber wir haben unterschrieben, der Vertrag steht und wir werden es jetzt durchziehen.
Ja. Und Jacqueline hat dich quasi zu dem Anruf, ich will nicht sagen, ermutigt?
Ja, klar. Sie hat dann gesagt, okay, ruf mal da an.
Wo habt ihr euch denn kennengelernt? Das ist uns noch gar nicht, hast du uns noch gar nicht erzählt.
Ja gut, wir haben uns damals hier in so einer Diskothek kennengelernt. Der Ferrum hieß es damals, ja, und da war
in Brandenburg.
In Brandenburg. Das war gleich neben unserem Ausbildungszentrum, damals auch neben unserem Lehrlingswohnheim. Und das war die Kultdisco in Brandenburg, ja, da sind wir mal hingegangen und da haben wir uns kennengelernt. Und das war eigentlich, ja, war eine schöne Zeit gewesen damals, ja. Und
ist Jacqueline dann auch mit nach Köln gekommen,
ja,
oder?
Ja, klar.
Gleich direkt mit.
Wir sind zusammen gefahren, sind zusammen rübergegangen. Das war auch, glaube ich, für uns als Paar eine große, Zusammenschluss. Und das war ganz gut gewesen. Und wie gesagt, da sind wir dann rübergefahren zusammen und haben dann auch den Vertrag zusammen unterschrieben, muss man ja auch sagen, weil der Effekt ist so. Und dann war ich erst alleine da in Köln, ja, die erste Zeit, aber die ist ja danach gekommen. Und eine Wohnung suchen, klar, Wohnung, merkst du erstmal, Brandenburg ist die Wohnungssuche einfacher und die Wohnung ist dann auch nicht so teuer. In Brandenburg ist dann die Wohnung natürlich schon mal nochmal ein paar D-Mark teurer.
In Köln.
Und da bist du natürlich schon, schon geflasht, was du da bezahlst, aber alles war gut. Im Endeffekt so, ich habe meine Zeit gehabt und war eine lehrreiche Zeit, ja, gerade diese Anfangszeit, aber war wieder auch für mich, ja, Persönlichkeitsentwicklung.
Ja. Und in dieser Zeit hast du noch, da gibt's ein Vermerk noch, dass du an was teilgenommen hast, was mir völlig unbekannt war bis dahin, nämlich an der Militärweltmeisterschaft in Marokko. Da hast du teilgenommen. Zumindest steht das in deinem Wikipedia-Eintrag.
Ja,
das steht. Jetzt sag mir mal, Erstens, stimmt das? Und zweitens, wie ist es dazu gekommen?
Das stimmt nicht.
So.
Stimmt nicht, aber ich war ein Spiel davor. Also ein Spiel davor, werde ich gleich sagen, erzähle ich gleich.
Erzähle.
Also Hintergrund, klar, NVA habe ich erzählt, ich wurde gemustert und ich musste noch zur Bundeswehr. Zur Bundeswehr und in Köln-Longerich bei der Bundeswehrkaserne wurde ich eingezogen, normal eingezogen wie jeder andere auch damals, ja, ich wurde dann eben da rüber.
Also in deiner Zeit, wo du nach Köln wechselst, genau. Da bist du in Longerich dann eingezogen worden zur Bundeswehr.
Genau, hab denn da eben...
In so eine Sportkompanie? Ja,
genau. Erst war es aber normale Kompanie, bist da hingefahren und John Löring sagt zu mir, Roy, du fährst dahin, sagst, du bist Roy Preger vom SC Fortuna Köln und fährst wieder nach Hause. Ich natürlich dahin, ich sage dann, dann komme ich da ran zu dem Mann am Tresen und der sagt so, ja, wer bist du denn? Na, ich bin Roy Preger vom SC Fortuna Köln und ich fahre jetzt wieder los. Nein, du fährst nirgendwo hin. Sondern du stellst dich jetzt da hinten an, kriegst gleich deine Klamotten und dann gehst du auf deine Zimmer. Ich sage, nee, nein, aber hier ist anders. Du bist jetzt einer von vielen Gemusterten und du machst jetzt die Bundeswehr-Ausbildung. Ich sage, okay, meine Frau hat natürlich gewartet, damit ich nach Hause komme. Ich bin dann hier nie gekommen und sie hat natürlich Sorgen gemacht. Klar, wo ist er jetzt? Und anrufen konntest du auch nicht, also deswegen.
Du bist tatsächlich gleich an dem Tag da geblieben.
Ja klar, musste ich ja. Was soll ich denn machen? Na, kommst du aus der Kaserne nicht mehr raus. Wenn du eingezogen bist, kommst du aus der Kaserne nicht mehr raus. Und dann halt da die Kaserne und dann war ich dann eben doch 6 Wochen in der Grundausbildung. Und 6 Wochen in der Grundausbildung, haben mir auch wieder so viele gegeben. Mm. Volker, weißt du, dieses Durchziehen von Sachen, wo du sagst, die bist du nicht gewohnt. Ja, Biwak in meinem Zimmer. Alle wirklich große Schnauze, Biwak, ja, war im Januar, Biwak, ich zieh durch und ja, ich mache und tue und hast du nicht gesehen, ja. Am Ende, was meinst du, wer am Ende den Biwak abgeräumt hat?
Naja, komm.
Es gibt nur einen. Ja, es gibt nur einen. Die anderen schnupfen da, husten da, das. Ich war der Einzige, der durchgezogen hat. Ja, und hab dann den Biwak abgeräumt und bin dann mit dem Bus wieder nach Hause gefahren und bin stolz in meinem Raum rein. Die haben gesagt, Männers, und wo wart ihr eigentlich gewesen? Ja, ich war jetzt wirklich eine Woche lang im Biwak und hab da aus Blechbüchsen gegessen, hab unsere Tarnung abgerissen, weil mir kalt war, weil ich die verbrannt habe. Aber im Endeffekt habe ich es durchgezogen.
Aber Biwak heißt also, nur für die, die das nicht wissen, da ist man da quasi draußen, man schlägt sich einfach eine Woche draußen durch?
Okay, genau. Hartes Ding. Eine Woche, also mit dein Aufpassen, du hast dann Nachtwache, du hast dann eben auch Dienste, musst dann dahin, musst dann dein Gewehr sauber machen, musst dann eben auch sehen, damit du alles dann komplett eben da umsetzt. Ach, also das war schon Marsch durch den Wald und sowas alles, weißt du, das ist schon hardcore
gewesen. Irgendwo da im Kölner Umland
seid ihr dann dadurch. Ich wusste gar nicht, wo ich war, also ich war Wald und ich bin da gefahren. Aber war interessant
gewesen. Und der Rest der Truppe hat irgendwie gekniffen?
Oder naja, da war nur mein Zimmer, weißt du, da waren dann so 6, 7 Leute drauf, die immer großen Mund gehabt haben und gesagt haben, ey, komm, ich schaff dich locker, ja, und dann waren sie weg gewesen. Jedenfalls, ich hab's durchgezogen und dann war gut. Und dann nach 6 Wochen Grundausbildung war dann das Thema Köln-Longerich, Sportkompanie, da bist du dann eben freigestellt worden. Und in dieser Zeit war dann aber auch die Bundeswehr-Nationalmannschaft im Fußball, ja. Und da konntest du dann hinfahren oder wurdest du dann auch als Spieler hindelegiert und sagst, okay, Roy, du spielst jetzt in der zweiten Liga. Da waren dann auch viele Spieler aus der ersten Liga, zum Beispiel Markus Babbel war da gewesen, der hat da gespielt und Andreas Gollombeck war da gewesen, ja, alles okay. Gute Spieler. Ja. Patrick Weiser war auch da, also die sind dann auch, glaube ich, mitgeflogen, alle nach Marokko. Ich habe mich im Spiel gegen Jena verletzt. Hab dann kurz vorher einen Schlag gekriegt, ja, hab mich dann verletzt gegen Jena und konnte nicht mitfahren.
Ah, okay.
Ja, und da bist du in so eine Transall-Maschine geflogen, ja, das war natürlich auch schon, also heavy. Gut, ich habe mich dann verletzt, bin nicht mitgeflogen, also stimmt der Eintrag nicht. Also ich war auf der Liste, hätte mitfliegen sollen. Im Endeffekt jetzt im Nachhinein auch schade eigentlich, weil diese Situation ist wieder so ein Thema, ja, machen, gucken, was da passiert, Spaß haben und dann eben auch mal wieder andere.
Ja, und so ein Turnier dann im Ausland in Marokko, da komme ich auch zu einem Thema, was nochmal wieder ein bisschen in die DDR-Zeit zurückspürt, denn Thema Ausland, für euch natürlich immer schwierig, es gab ja die Bruderstaaten, in die auch mal irgendwie ein Urlaub möglich war, wie sah das bei euch aus, bei Familie Preger, seid ihr in Urlaub gefahren oder seid ihr bei euch geblieben oder mal an der Ostsee hoch oder wie ja, hat sowas also ausgesehen?
Mit Familie Preger, mit meinem Vater, mit meiner Mutter, waren wir in Tschechien gewesen, da waren wir gewesen, da sind wir immer rübergefahren mit Nachbarn und haben da eben auch dann unseren Urlaub gemacht, mal 2 Wochen lang, eben, ja, das war mal ein ganz normaler Urlaub, also viel gewandert und so, Berge hoch.
Ja klar.
Klar, Tschechien war auch ein bisschen näher dran an der Kultur, wo es dann immer ein paar Sachen mehr gab. Ja, da gab es natürlich auch Bälle zu kaufen. Ja, für den Fußball. Und nochmal ganz kurz, auch Kindheit, Bälle war nicht so einfach zu bekommen. Ja, wir haben mit Bällen gespielt. wo die Kinder heutzutage oder die Kinder jetzt vor 10 Jahren nicht spielen würden mit. Ja, wir haben unsere Bälle genäht mit Sehne zusammengenäht, damit wir die Bälle hatten. Wir haben die alten Bälle gehabt, die hart waren und wenn die sich mit Wasser vollgezogen haben, ja, wo man sagen muss, die kannst du eigentlich nicht spielen als Kind, Kopfbälle gemacht mit Bällen. Die Blase wurde reingedrückt. Mhm. Wurde festgemacht und dann haben wir die Bälle. Also es gab schon Bälle, wo ich sage, die war schon schwierig gewesen, aber wir haben trotzdem mit den Dingern gespielt und wir haben es auch entwickelt. Und da gab es in Tschechien damals gab es dann auch Bälle zu kaufen, ja, von Adidas und der hat mein Vater dann mitgenommen und mit denen haben wir gespielt, die haben wir behütet und sowas alles. Also da haben wir dann auch unseren ersten Erfolg als Kreismeister gefeiert mit dem Ball aus Tschechien und das war ganz gut gewesen, ja. Also und da waren wir in Tschechien. Also und jetzt auf der Sportschule mehr so Tschechien-Polen rübergefahren und dort eben auch Vergleiche gehabt gegen die polnische Mannschaft.
Ja, das wollte ich sagen. Habt ihr auch so Vergleichsturniere gehabt mit?
Pogacar Tschechien haben wir oft gespielt. Ja, da waren wir immer rübergefahren. Hast du dann auch Geld getauscht? Wurdest du da auch verarscht, weißt du, von denen, weil die haben dann eben auch das Geld dann eben auch nur oben drauf gehabt. Und dann, ach, da gab es auch viele, viele Tränen bei meinen Mitspielern und weil die dann auch eben kein Geld mehr hatten, weißt du. Und im Endeffekt war so gewesen, ich habe mir damals auch meinen ersten Helm gekauft für mein Moped. Ja, wir mussten dann irgendwann umrüsten auf Helm und das war eigentlich das Einzige, warum ich darüber gefahren sind wir wegen den Helm und dann haben wir gute Vergleiche gehabt und hat Spaß gemacht, muss ich
sagen. Ja, Wahnsinn. Also man merkt immer wieder bei diesen Sachen, es gibt so viele Sachen, die heute unglaublich selbstverständlich
richtig,
sind.
Richtig, genau.
Und die in deiner ganzen Entwicklung, auch in diesen frühen Jahren, eben einfach so, jetzt muss man auch mal immer wieder nochmal, ich finde es toll, dass du das erzählst, weil das zeigt halt auch so ein bisschen, dass manche Sachen vielleicht zu selbstverständlich heute sind.
Nein, man weiß auch, wo man herkommt.
Mhm, genau.
Volker, weißt du, man weiß genau, okay, was hat man damals gehabt, ja, was hat man jetzt und was hat man vielleicht in der nächsten Woche. Also du weißt immer, du weißt, Bodenständigkeit, ja, muss ich denn irgendwann auszahlen, damit du da eben auch dein Leben eben auch leben kannst, ja. Und die Sachen, die ich gehabt habe, ja, war mir viel wert, die Bälle. Selbst die Bälle waren mir viel wert, weil wir hatten nicht viel, ja. Denn der erste Fernseher in Köln, den ich mir hart erarbeitet habe, hart erspart habe, war mir viel wert. Und dann geht's weiter. Meine Sachen, die ich jetzt habe, sind mir viel wert. Jeder Cent, den ich jetzt verdiene, ist mir viel wert. Und ich muss hart dafür arbeiten, weißt du. Und das sind so Sachen, wo ich sage, ja, ohne Verleih ist kein Preis.
Mhm. Und hast du denn damals dann mit Jacqueline auch mal, hat man dann als Zweitligaspieler bei Fortuna Köln, habt ihr dann irgendwie da mal so einen ersten schönen Urlaub gemacht, irgendwo hingeflogen, wo man zu DDR-Zeiten vielleicht wirklich nie gedacht hat, dass das mal klappt irgendwie? Hat es sowas gegeben da zu der Zeit? Oder?
Ja, na klar. Ich sag mal, du fliegst dann auch nach Mallorca. Ist ja klar, damit du mit deiner Familie oder mit Schwiegervater, Schwiegermutter nach Mallorca fliegst. Meine Eltern waren nicht so mit Fliegen, weißt du, das war eben eher schwierig gewesen, klar. Aber mit Schwiegervater, Schwiegermutter bin ich dann nach Mallorca geflogen. Das war eine schöne Zeit gewesen. Und wir sind dann eben auch mal nach Portugal geflogen, wo wir dann eben da auch ja eine schöne Zeit hatten.
Ja, genau. Und Hochzeit, wann war das denn? Das weiß ich gar nicht. Wann habt ihr denn geheiratet?
Hochzeit ist jetzt dieses Jahr 30 Jahre her.
Tatsächlich? Ja. Okay.
30-jähriger Hochzeitstag in diesem Jahr.
Donnerwetter, das ist ja dann, wann habt ihr denn geheiratet? Warte mal, halt, jetzt bin ich ganz durcheinander. 96. Genau. Aber gut, da kommen wir aber erst noch hin. Da sind wir noch gar nicht. Denn wir sind jetzt noch bei der Fortuna. Wir haben die Militär-WM, an der du nicht teilgenommen hast. Da haben wir abgehakt. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und dann kommen wir jetzt natürlich in die Zeit, die für uns alle irgendwie den großen Wendepunkt darstellt. Nämlich sowohl für unseren Verein als ja, irgendwie auch mit dir kommt da jemand in die Stadt, 95 zum VfL Wolfsburg, der sich aus meiner Sicht, und ich glaube, ich spreche dafür ganz viele, als ein echter Glücksfall zeigt, du kommst zum VfL Wolfsburg von Fortuna Köln. Das hast du wahrscheinlich schon 1000 Mal erzählt, aber mir musst du es doch noch mal erzählen. Wie ist es dazu gekommen? Wer hat dich hierher geholt?
Ja gut, ist ja wieder das gleiche Thema. Du spielst guten Fußball, ja, und bist dynamisch und jung. Und hast den Trainer, der dann eben dich hier geholt hat nach Fortuna Köln, ist dann natürlich auch hier und möchte dich wieder haben, war wieder Gerd Rockensack. Und Gerd Rockensack hat gesagt, Roy, wenn du in Fortuna Köln dein Vertrag ausläuft, dann bist du bei mir. Ja, kommst du wieder zu mir, kommst du nach Wolfsburg. Und der war dann Trainer in Wolfsburg, ist dann hinter Eckhard Krautzen, glaube ich, dann gekommen hierher und hat dann dort eben die Mannschaft übernommen und die Mannschaft ist ja damals im Pokalfinale gewesen.
95
genau, ist nicht aufgestiegen, knapp nicht aufgestiegen, ja, war knappes Rennen und wir sind dann dazugekommen und wie gesagt, ich habe dann auch mit Peter Panda eben die Verhandlungen geführt oder meinen damaligen Berater Jörg Neubauer, der dann viele ehemalige Spieler aus der DDR hatte und da sein Fittichen und der hat dann die Verhandlungen genommen und ja, gab auch nochmal eine Geschichte in Brandenburg, da war auch so mit Thomas Greta war mein Sturmpartner damals in Brandenburg und da gab es auch schon die Geschichte, ja, ist Thomas zu mir, kommt Thomas Greta und sagt, Roy, Wolfsburg will uns haben. ich glaube, da war Uwe Erkenbrecher Trainer. Hm. Ich sage, ja, aber Thomas, wo ist Wolfsburg? Also ich wusste nicht,
wo... Ich hörte schon davon, das hast du schon mal
ich wusste gesagt. Jetzt nicht, ich wusste nicht, wo Wolfsburg war, und wir haben das Thema dann auch beiseite gelegt, weil im Endeffekt kam dann nicht mehr diese Anfrage. Und ja, und dann war so gewesen, nochmal zurückzukommen jetzt auf die Vertragsverhandlungen jetzt hier mit Peter Panda, das war auch super interessant, weil du als Spieler, als junger Spieler, hast denn so einen Quotienten. Heißt, der abgebende Verein kann ein neues Vertragsangebot machen, höher dotiert, ja, da dieser Quotient, dann bist du jung, dieser Quotient kommt dazu, der Verein, wo du hingehst, ja, kann ein Vertragsangebot machen und dann wird so ein Quotient zusammengerechnet.
Also da errechnet sich quasi die Summe, die du wert bist.
Ablösesumme.
So, Ablösesumme, genau.
Ablösesumme. Mhm. Und was ich jetzt auch mitgekriegt habe oder auch darüber nachzulesen ist, ich habe damals 900.000 D-Mark gekostet für einen Zweitligaspieler. Mhm. Ja, das ist schon heavy, muss man ehrlich sagen. Also für einen Zweitligaspieler, der eben sicherlich performt hat in seiner Art und Weise, der sehr kämpferisch war, der schnell war, der sehr auch aggressiv in seiner Spielweise war, der ab und zu mal Tor getroffen hat, aber der sich dann auch den Chancentortitel gegeben hat bei Fortuna Köln, muss man auch sagen. Aber Gerd hat gesagt, okay, Roy, wir vertrauen auf dir und dann kommen wir her. Und dann werden wir das schon machen irgendwie. Und ja, mit Peter Panda dann auch hier in Hannover getroffen, im Maritim Hotel am Flughafen, und da haben wir dann eben den Vertrag unterschrieben. Und dann war ich natürlich auch zufrieden, damit ich dann hier bei Fortuna
Köln... Den aber nicht auf dem Bierdeckel.
Nein, den haben wir dann normal unterschrieben, damit ich dann eben hier war, von Fortuna Köln dann weg. Und dann wieder jetzt hier auch näher an der Heimat dran war, jetzt bei mir zu Hause, weißt du, ja, wo es 2 Stunden bis zu mir nach Hause, 1 Stunde damals nach Brandenburg. Und das war schon für mich eine wichtige Unterschrift.
Ja, und dann entsteht irgendwie was, nämlich... Was man aus sicherlich aus der sportlichen Situation erklären kann, den sportlichen Erfolgen, die dem folgen, die kennen wir alle. Denn das haben wir natürlich alle groß gefeiert. Du hast 64 Mal zweite Liga für uns gespielt, 11 Tore geschossen, und dann kommt diese Aufstiegssituation, dieses Wahnsinnsspiel gegen Mainz und diese Saison und diese, du hast es neulich, ich habe bei Retorten TV mir das angeguckt, Grüße gehen raus an Daniel Robin, das ist wirklich natürlich toll, dass du auch diesen Zusammenhalt und diese Zeit irgendwie so schön zusammengefasst hast, wie das da gewesen ist. Mit dem Alt-Berlin in Kaufhof gehen, nachspielen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die dazu beiträgt, dass du hier eine Heimat gefunden hast und dass die Leute das auch so, ich will nicht sagen, so ins Herz geschlossen haben, wie das gewesen ist, weil ihr einfach mittendrin gewesen seid als Mannschaft.
Ja, genau, das hat einfach gepasst damals, die Zeit hat gepasst, die Zeit, wo wir gekommen sind, 95, wir waren ein großer Umbruch damals, ja, Pokalfinale hat gerade erzählt, wir kommen dazu, 10 Leute kommen dazu, ja, viele sind weggegangen, viele gute Spieler sind auch weggegangen, muss man sagen, der Kader war gut besetzt, dann kommen 10 Leute dazu, wir spielen im ersten Jahr gegen Abstieg, retten uns gerade so, damals in Zwickau gerettet, 1-0, Fritze Meißner, ja, ich weiß noch, die Rückfahrt nach Hause gefahren und dann alle mit dem Anzug, Trainingsalter Alt-Berlin, einmal die Raub gemacht, Alt-Berlin, und dieser Zusammenhalt in dieser Mannschaft, die wir damals hatten, findet man nicht mehr so wie jetzt, die wir hatten damals. Das ist schon Wahnsinn. Und wie hat sich das zum Ausdruck gebracht? Also wir haben dann zur Halbserie, waren wir dann ganz hinten, ja, Willi Reimann kam dann als neuer Trainer, wir mussten hart Training machen, wir haben unter Willi Reimann, wir waren konditionell auf dem höchsten Stand, und wir haben Typen drin gehabt. Klar, Holger Ballwanz, Detlef Dammeier, Jens Keller, Roy Preger, Matthias Stammann, Matthias Mauksch, Jan Jensen, wie sie alle heißen, ja, tolle Typen, Persönlichkeiten, die sich dann aber auch die Meinung gesagt haben. Und die nicht sich davor gescheut haben, auch in der Kabine zu sagen, ey, was du für ein Scheiß spielst, ja. Sieh zu, damit du jetzt deine Beine in die Hand nimmst und einfach dein Spiel spielst für die Mannschaft, ja. Und dann kommen wir so zusammen, ja. Und Sigi Reich war ja damals auch noch da, ja. Der hat ja damals auch seinen Teil dazu beigetragen. Und wie gesagt, damit ich dann aber auch dort eben gereift bin als Persönlichkeit, als Mensch und als Führungskraft, ja, das ist natürlich für mich dann auch eine Sache, wo ich sage, das ist, ja, macht mich stolz.
Ja, absolut. Ja, auch zu Recht. Und für uns als Wolfsburger, und als Wolfsburger Fan auch natürlich dann so eine, da platzt das so alles auf. Ich meine, wir reden da von der Zeit 95, da gab es die Autostadt nicht. Da ist hier kein ICE lang gefahren, weißt du, das war irgendwie, da war die Stadt auch noch ganz anders. So, jetzt kommt mit dem Erfolg dann 97, diesem Aufstieg, da kommt auch die Stadt in den Fokus einfach. Wir sind mit einmal in der Sportschau um 18.03 Uhr, da spielt der VfL dann halt, weißt du, seine Spiele. Und du bist dann echt so ein Star, hast auch zweimal dann irgendwie in den folgenden Jahren dann das Tor des Monats geschossen, immer ja so ein Ding, sitzt dann bei Waldemar Hartmann und darfst dir da die Medaille abholen. Wenn man sich das heute anguckt, dann ist das irgendwie, wird auch klar, was das für eine andere Zeit war, wie das auch präsentiert wurde, wie die Nähe da war. Und dieses Gefühl, so eine Mannschaft zu haben, die auch in der Stadt weiß, wo welcher Laden ist, die weißt du, die Leute kennt, und zwar nicht wirklich kennt, also nicht die Leute, die nur arbeiten hier direkten Umfeld, sondern auch so, die einfach Begegnungen auch erleben und so. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Und deswegen hat auch jeder eine Geschichte mit dir.
Also für uns war das ja ganz normal. Ja. Für uns war das ganz normal, weißt du, wir spielen Fußball, sind normale Fußballspieler, die ihren Job machen, ja, die ihren Job gut machen wollen, auch gegenüber den Fans, gegenüber dem Verein und gegenüber allen Leuten, die in der Region sind. Das haben wir auch gemacht, ja. Aufstiegsspiel war so ein Thema, ja. Bis zum Aufstieg war eine lange Zeit gewesen. Wir wussten erst gar nicht so richtig, bis kurz vor 3 Spiele, damit wir die Chance wirklich haben, aufzusteigen. Volker, das war wirklich nicht so präsent gewesen. Und auf einmal hat es Klick gemacht bei allen. Ja, und viele von uns waren im Alter, wo ich gesagt habe, okay, entweder du steigst jetzt auf oder du kommst nie wieder hoch. Mhm. Ja, ey, mal klar, wir haben gerade gesagt, die Namen Detlef Dahmeier, Jens Keller, Jan Jensen, Holger. Ja, wir waren alle in dem Alter, Matthias klar. Stammann, wir waren alle in dem Alter, wo man sagen muss, okay,
das ist jetzt da, oder nie.
Jetzt halt, oder nie. Mhm. Und wir haben die Chance genutzt. Ja, wir haben in Uerdingen 3-0 gewonnen, dann haben wir das Spiel zu Hause gegen Mainz, weiß jeder, der sich ein bisschen mit dem VfL Wolfsburg auseinandersetzt, 5-4. Ich habe natürlich die Tore geschossen, aber die Mannschaft steht ja immer im Vordergrund, die Mannschaft, die gearbeitet hat, die Mannschaft, die gespielt hat, dieser Staff-Team, diese Fans, die da waren, die da in dem Stadion waren, die stehen im Vordergrund, ja. Ich habe sicherlich die Tore geschossen, habe 2 Elfmeter rausgeholt, aber grundsätzlich Thema ist, alle zusammen.
Ja.
Und alle zusammen haben für das Thema VfL Wolfsburg, das Thema Stadt Wolfsburg gespielt. Und das ist ein Thema, wo wir alle drüber nachdenken sollten. Ja? Spielen wir für die Stadt, für die Region, das ist wichtig, ja. Das sind so Sachen für den
ist Verein. Natürlich auch in der heutigen Zeit auch ungleich schwerer, ne? Weil, wie du auch neulich bei den Jungs von Retorte gesagt hast, keine Handys. Ne? Also ich meine, wenn ihr im Alt-Berlin die Raupe macht, dann ist das in euren Köpfen. Richtig. Und auch bei denen, die an dem Abend da waren, die erzählen da heute noch von. Aber wenn das heute jemand macht, dann ist das in der ganzen Welt, ne? Und dann ist das natürlich sofort ein manchmal sympathisches Ding, wenn eine Meisterschaft gewonnen ist oder eben ein Aufstieg gefeiert wird, dann finden das alle auch immer noch heute gut. Aber in anderen Situationen kommt das dann auch schnell irgendwie als Bumerang zurück und fällt irgendwie auf die Mannschaft zurück. Also insofern vollstes Verständnis, dass solche Sachen heute nicht mehr gehen. Das ist einfach verloren gegangen in dieser medialen Zeit, in der wir uns heute befinden, so, ne? Aber diesen Geist, den muss man irgendwie wieder erwecken, weil der tut einer Mannschaft unglaublich gut, gerade in so einer kleinen Stadt wie Wolfsburg. Denn hier geht eine Mannschaft nicht unter. Jeder kennt hier die Spieler und die sind ja auch draußen. Ne? Man sieht die, ich sehe die, wir haben selber neulich mal einen schönen Abend gehabt. Da sind auch ein paar Spieler um die Ecke gekommen und dann sieht man die, kann mit denen mal kurz quatschen und man sieht die im Café sitzen und so. Also es ist ja nicht so, die verstecken sich ja nicht. Aber damals war das so, ihr wart Bestandteil des ganz normalen Wolfsburger Lebens halt so, ne?
Ja, sind die Spieler immer noch, weißt du, die gehen ja immer noch raus. Es gibt ja heute eine Situation, ich war ja heute zum Friseur, ja, und muss man ja erzählen, bei Arcadius, ja. Und im Endeffekt kommt Maximilian Arnold rein, ja. Wir treffen uns, ja, da treffen sich dann ein ehemaliger Spieler, ein Spieler, der jetzt gerade im Kader steht, ja, treffen sich da, gehen zum Friseur und das ist ja gang und gäbe, damit die Spieler auch rausgehen, ja. Und die Situation ist natürlich anders, klar, ist kein Thema, aber großes Thema ist diesen Geist, ja, für die Stadt Wolfsburg oder für den Verein zu spielen, ist immer gegeben und das sollte man dann auch immer machen.
Ja, und dann kommt der Legendenstatus. Also wir sind aufgestiegen, das haben wir überall schon gehört. Eine Sache würde mich noch interessieren. Hast du dich jemals in diesem Vorfeld zu dem Mainz-Spiel, hast du jemals den Gedanken zugelassen, dass das nicht klappt?
Nein.
Nee, ne? Habe ich mir gedacht, aber weil das
Nein. Ne? Wir waren ja im Haus Rode, das war ja so ein Volkswagen, Fortbildungshaus, Fortbildungshaus zur Vorbereitung, waren wir 2 Tage drin, 3 Tage drin. Da haben wir dann auch in Rode Training gemacht, auf dem Trainingsplatz, werde ich nie vergessen. Dann war da so eine Stüte daneben, da bin ich immer hingegangen, habe mit den Kollegen dann nochmal gesprochen über Pferde, ja, und nur um abzulenken. Mhm. Aber Thema, wenn du die Spieler gesehen hast, beim Mittagessen, zur Vorbereitung auf das Spiel, Volker, es gab nur einen Sieger. Und das war der VfL Wolfsburg. Mhm. Und es gibt nur einen Sieger damals. Ja. Und wir haben ja unsere Verträge, also ich habe dir ja schon erzählt, damit ich meinen Vertrag auch denn vor dem Spiel unterschrieben habe. Mhm. Ja, den Erstligavertrag. Und da geht es ja wieder darum, ja, wer ist dir am nächsten? Der Spieler von Mainz oder du? Also dann bist du dir am nächsten. Also gib Gas, spiel Fußball, zeig deine Qualität und dann wird es vorwärts gehen. Und du hast auch in dem Spiel gemerkt, damit wir nichts anbrennen lassen haben. Ja, klar, 0-1, aber selbst vom 0-1 haben wir uns nicht runterkriegen lassen. Und da waren dann wirklich dann diese Führungspersönlichkeiten, die Spieler, die gesagt haben, okay, wir gehen jetzt voran. Und das ist auch Qualität. Das ist Persönlichkeit, wenn du die Leute hast und dann eben vorangehst. Und klar, 97 ist natürlich für mich natürlich auch dann, ja, der Aufstieg eines ja, eines Menschen, der dann eben auch bekannt wird.
Ja, na klar, du hast da natürlich eingesetzt. Ich muss dazu sagen, das Datum habt ihr sehr, sehr gut gewählt. Das ist tatsächlich mein Geburtstag. Ja, also insofern, das ist für mich immer ganz besonders nochmal, wo ich immer denke, wow, krass, das ist einfach immer an meinem Geburtstag auch passiert und bleibt mir deswegen natürlich immer im Kopf. Und kann man sich ja auch nicht schöner ausdenken. Das ist ja so eine Story, ne? Geht 0-1 zurück, dann machst du zwei Dinger, dann steht's irgendwie mit einmal 3-1, weil Detlef Dammeier dann ein Tor schießt. Und dann kommen die Mainzer wieder ran auf 3-3. Du hast das auch schön erzählt, dass ihr genau so eine Situation schon mal erlebt habt und davor gewarnt habt in der Pause. Und Dann passiert das trotzdem. Und dann geht's aber noch mit dem 4-3 und dann 5-3. Da wird Radke eingewechselt, der macht dann das 5-3. Und dann kommt, ich glaube, Demand war es. Kloppo hat für Mainz getroffen. Sven Demand macht dann das 5-4 noch kurz vor Schluss, wo dann wieder alle die Luft anhalten. Und dann ist dieser befreiende Moment da, wo abgepfiffen wird und der Aufstieg in die erste Liga da ist.
Ja, man muss auch sagen, die Mainzer hatten auch eine tolle Truppe, ja, Sven Demand und noch 3, 4, 5, 6, 7 andere. Ja, die haben auch super gespielt. Hätte es auch verdient gehabt, muss man auch sagen.
Ja, naja.
Und man hat ja
voll auf Augenhöhe.
Und, glauben jetzt viele nicht, aber wir als Mannschaft oder die ehemaligen, die jetzt hier noch sind oder die jetzt damals gespielt haben gegen Mainz, haben auch mal mitgefiebert, wenn Mainz denn danach die Jahre wirklich denn nicht aufgestiegen ist. Weißt du, die haben ja wirklich schwere Zeiten gehabt. Die haben dann in Braunschweig gespielt, sind nicht aufgestiegen, weil sie dann im Torverhältnis oder keine Ahnung. Dann haben sie bei Union gespielt, sind nicht aufgestiegen.
Ja, 3 Jahre später oder so.
Ja, genau. Und dann sind sie aufgestiegen und da hat man sich natürlich mitgefreut, muss man ehrlich sagen. Weil, sag mal. Und das ist eine Sache, wo ich sage, das ist schon Aufstieg. Klar, ist eine Epoche von mir gewesen, von den vielen Spielern hier. Ja, und danach eben, werde ich gesagt, aber diese Thema erste Liga, wir haben es geschafft. Das war für uns natürlich großartig.
Ja, das ist für euch großartig, das ist für die Stadt und für die ganze Region ein wirklicher Gamechanger gewesen. Ich meine, wir haben danach dann erlebt, wie ihr diese nächste Saison überstanden habt, auch dank deiner Tore, dank deiner Leistung. Du hast im Übrigen das erste Bundesligator für den VfL geschossen, beim Spiel in Rostock. Und hast auch das erste Bundesliga-Heimspiel beim Spiel gegen den HSV, glaube ich, dann auch geschossen für den VfL.
Also ich habe noch ein Tor geschossen.
Noch ein Tor. Ja, bitte.
Das erste Flutlichttor gegen Waldhof Mannheim, wo die Flutlichtmasten damals im alten Stadion eingeweiht
wurden. Da auch.
2-0 gegen Waldhof Mannheim.
Ja, stark.
Das ist ohne so eine Erinnerung, weißt du, die Flutlichtmasten, die Saison, wo wir nicht abgestiegen sind damals, da wurden die Flutlichtmasten dann dazu, Abendspiele, weißt du.
Überhaupt
so.
Die Elsterwegzeit, dieser Tribünenanbau, genau. dieses Feeling, was dann da war, noch lange bevor es die Volkswagen Arena dann gab. Genau. Einfach so eine Zeit, wo man mit einmal das Gefühl hat, okay, jetzt passiert hier was, ne? Also für mich als alten Wolfsburger, der auch schon zu Amateuroberligender Zeiten beim VfL im Elsterweg gewesen ist, dieses Wachsen mit einmal, dieses immer, okay, alles klar, jetzt geht hier was und jetzt haben wir solche Leute und solche Erfolge auch da und halten uns hier und dann kommen Spieler in die Stadt, wo man so mitfiebert und eine Sache entsteht, die mir immer wieder so doll im Herzen hängt, weil als Wolfsburger das alles so miterlebt zu haben, bin ich auch total dankbar für und du bist wirklich jemand, der mit den anderen, die da in der Mannschaft waren, das geschafft hat, aber du bist auch immer noch so wie ein Holger dem Verein jetzt so erhalten geblieben und strahlst immer noch für diesen VfL Wolfsburg in die Welt. Deswegen also so besonders und auch so eine große Freude für mich, dich hier zu haben. Wir haben uns ja auch schon kennengelernt und ist für mich immer ein ganz besonderer Moment, sage ich dir ganz ehrlich, weil das für mich damals, du warst da und ich hab zugeguckt und hab dich angefeuert und jetzt begegnen wir hier und nehmen uns in den Arm und du weißt meinen Namen und wir können Bierchen zusammen trinken. Ja, für dich ganz normal, aber für mich damals, ich will nicht sagen unvorstellbar, aber auf jeden Fall schwer vorstellbar, sicherlich so.
Das ist das Normalste von der Welt, weißt du, jeder, der mich kennt, der mich trifft, der weiß genau, okay, Roy
das ist, so.
Ist immer da, Roy ist vielleicht manchmal ein bisschen crazy, aber trotzdem ist er immer da, deswegen, also, aber trotzdem ist so, ich fühle mich so verbunden mit dem Verein und Holger fühlt sich auch so verbunden mit dem Verein, weil wir unsere Karriere dann eben auch nach der Karriere fortsetzen konnten und gute Arbeit machen, weil muss man auch sagen, wir machen hier gute Arbeit beim VfL Wolfsburg, wir sind immer präsent, wir sind immer da, wir versuchen, den Verein nach außen positiv zu repräsentieren.
Das macht ihr
das
auch.
Ist schon eine schöne Sache,
das, wo ist, ich sage. Das gelingt euch total. Und da kommen wir auch gleich zu. Wir sind, ich will jetzt ganz kurz noch, also wir sind dann beim VfL Wolfsburg. Du spielst hier deine Tore, allein die Jubel, dieses nach dem Tor, diese 200 Meter im Vollsprint da Richtung Trainerbank und solche Geschichten, das bleibt immer und ist fantastisch. Und dann gehst du zum HSV. Zum großen HSV, muss man ja sagen. Und hast da auch noch mal eine tolle Zeit, spielst über 80 Ligaspiele, spielst auch Champions League, spielst auch im UEFA Cup. Der Wechsel nach Hamburg, im Nachhinein für dich der richtige Schritt oder schwieriger Schritt?
Also im Nachhinein für mich der richtige Schritt. Bin sicherlich nach Hamburg gegangen, um mich weiterzuentwickeln.
Klar.
Persönlich weiterzuentwickeln, auch sportlich weiterzuentwickeln. Und dieses Thema HSV war für mich so wichtig, weil ich sage, dieser Kader vom VfL Wolfsburg wird nach meiner Zeit oder wird dann in der Zeit, wenn ich geblieben wäre, auch nochmal neu aufgebaut. Mhm. Und ich war ja ein High-Level-Thema damals. Ich habe ja dann wirklich 9 Tore geschossen. Erste Saison 13, danach wieder bestätigt 9 Tore, ja, obwohl ich den fast ein Jahr nicht getroffen habe damals da zwischen den Spielzeiten. Und und dann kam mit der HSV und sagt, okay, Roy, wir würden dich ganz gerne verpflichten, ja. Und da, im Nachhinein habe ich alles komplett richtig gemacht, ja. Bin zum HSV gegangen, habe da meine Zeit gehabt, auch eine schöne Zeit.
Ja, und Champions League, League gespielt, ne? Das war ja für uns zu der damaligen Zeit dann eben einfach noch gar nicht auf dem Zettel. Wir haben es dann auch erreicht, der Verein hat sich weiterentwickelt und wir haben das dann auch liefern können, aber du hast für den HSV dann Champions League gespielt. Auch, man muss ja immer sehen, wo du herkommst.
Aber Volker,
Deswegen,
bevor ich gewechselt bin, habe ich den VfL Wolfsburg noch in den UEFA Cup geschossen. Das muss man auch sagen. Also, ich kann alles sagen. Weißt du, es gab ein Spiel gegen Bochum.
Ja, in der zweiten Saison gleich.
Ne? Da war ein Spiel gegen Bochum. Ja, da war das Thema so ein bisschen öffentlich gekommen. Ja, und da waren dann so die Stimmen, ja, Roy, seh zu, mit den HSV kommt auch im Stadion schon, weißt du, wo ich sage, ich bin aber noch hier. Ich werde alles für den Verein geben. Und da habe ich auch gemacht. Ich sag mal, dann kam die erste Aktion. Ich bin rechts außen durch, spiele den Ball zurück, Jusko, hot Ding ein. Und dann war das Ding erledigt. Dann war danach Feierabend. Dann habe ich das 4-1 noch selber gemacht. Ja, habe mein Logo geküsst und sage, hör zu, ich bin immer noch hier, werde alles für den Verein gehen und habe auch alles für den Verein. Habe dann auch wirklich viele schöne Tore neu geschossen und habe dann auch einen schönen Abschied gekriegt jetzt hier im eigenen Stadion, wo ich dann verabschiedet. Und das war wirklich, ja, in einer Mega-Atmosphäre, weißt du, wir haben gegen Leverkusen 1-0 gewonnen, wir haben den UEFA-Platz erreicht und das ist schon eine Sache, wo du sagst, okay, ja, besser geht nicht.
Genau, besser geht nicht und das erklärt sich ja auch nur dadurch, dass die Leute hier alle Tränen in den Augen hatten, dass du gegangen bist, weißt du, weil du eben genau diese Ikone geworden bist und gewesen bist für uns, aber dann mit der Leistung und mit dieser Verneigung auch vor der Stadt und vor dem, was du hier erleben durftest und uns gegeben hast, gehst du dann zum HSV. Zum großen HSV muss man ja sagen, ich meine, ein Verein, der eine Wahnsinnsgeschichte hatte, der vor allen Dingen in den 80ern dann ganz groß war. Und du spielst dann Champions League. War das nochmal so ein Kneifen irgendwie, wenn du da stehst und dann kommt die Champions League-Geschichte, die Hymne? Ist das nochmal ein richtiger Step, der dir auch klar war, wenn du da gespielt hast?
Ja, aber das ist wieder so eine Persönlichkeitsentwicklung, weißt du, so eine Qualitätsentwicklung. Du kommst zum HSV, spielst du mit Leuten wie Toni Jeboa zusammen, Nico-Jan Hoekmaar, Jans-Jörg Butt,
Doll,
Thomas Doll, ja, also ich will ja, Anthony Jeboa, ja, also Anthony Jeboa, wenn du da reinkommst in die Kabine und da steht Anthony Jeboa und du sagst, ey, der hat bei Frankfurt gespielt, der hat da gespielt, der ist beim HSV eine Ikone und du kannst mit einem Spieler wie Anthony Jeboa zusammenspielen, dann ist das schon eine große Ehre und so bist du auch aufgetreten, weißt du, du hast dich nicht klein gemacht, du hast wieder deine Qualität durchgesetzt, du hast versucht, vernünftig gut Fußball zu spielen und du hast dann mit den Leuten dich im Team arrangiert und hast dann dort eben auch große Leistungen gebracht. Wir sind damals Dritter geworden in dieser Situation, wo ich dann neu dazugekommen bin. Nico Kovac war ja auch dabei, Bernd Hollerbach, Mehdi Madawikya, ja. Und da sind Dritter geworden in der Liga, ja. Haben damals verpasst, vielleicht sogar deutscher Meister zu werden, weil wenn vielleicht 3 Leute noch dazugekommen wären, 3 gute Leute, dann hätten wir vielleicht geschafft, aber haben wir nicht geschafft. Und dann spielst du nächstes Jahr Champions League. Und Volker, Champions League zu spielen, wenn wir jetzt meine Karriere verfolgen, von dem kleinen, ausgetrockneten Teich,
so,
über die Station und dann stehst du im Della Alpi, neben Zidane, neben Del Piero, neben Inzaghi, neben Van der Sar und spielst gegen diese Juventus-Mannschaft, ja, wo du sagst, okay, was könnt ihr besser als wir? Und du hast wieder keine Angst, du hast Respekt vor denen, aber du hast keine Angst, ja, weil wir dir ja schon gezeigt haben, Heimspiel haben wir zu Hause 4-4 gespielt, wir waren nah dran, ne, am Sieg und spielen dann in Della Alpi, weil das ist für mich zum Beispiel für meine Person, das Spiel, wo ich viel Wert drauf lege, weil ich da auch noch ein Tor geschossen habe. Wo ich 1-0 mache, ja, gegen Van der Sar, wo ich ein Flugkopfballtor mache. Und wenn du dann noch ein Tor machst, ja, und hast 6 Spiele in der Champions League, wer kann schon sagen, damit er Spiele in der Champions League hat, wer kann sagen, damit er gegen in Della Alpi spielt, gegen Juventus Turin, ja, mit den Fähigkeiten, die man hatte. Also ich war ja kein Überflieger, sondern ich war mit meinen Fähigkeiten, die halt. Ja, du weißt, was ich meine. Also viele wissen da, okay, aber ich hatte schon meine Fähigkeiten, spielstark, sprintstark, Qualität im Zweikampf, ja, seine Emotionalität, seine Aggressivität und alles, was man so braucht als giftiger Stürmer. Und die habe ich dann auch in die Waagschale geworfen und habe dann eben auch, ja, Champions League gespielt. Also das, da geht mir auch das Herz, wenn ich darüber rede, siehst du ja selber.
Naja, Gänsehaut,
Mann. Die Leute können es nicht sehen, aber ich bin natürlich dann wieder schon dabei. Ja,
ja, aber das ist eben, das ist ja auch der Punkt, warum ich das von früher, ich meine diese Story mit dem ausgetrockneten Teich und Netze waren schwierig zu kriegen und ein Ball, weißt du, dann irgendwann einen in Tschechien gekauft, mit dem man dann gut spielen kann, den man auch wirklich wie einen heiligen Gral pflegt und hegt. Und dann stehst du halt im Stadion Delle Alpi in Turin und spielst dann solche Weltstars. Ich meine, Zidane, das ist, was will man sagen? Also da viel größer geht's nicht mehr. Und das ist eben so eine Geschichte, wer da nicht Gänsehaut kriegt, der hat kein Herz für Fußball. Das ist einfach fantastisch so. Ne? Und deswegen, das ist dir auch alles total gegönnt. Und du machst in Turin das Tor und ein Moment für die Ewigkeit eigentlich so. Also das ist wirklich, wirklich wunderschön. Und kommst dann nach 3 Jahren HSV zurück zum VfL Wolfsburg. Dann mit der Nummer 22, aber du wirst die Nummer 7 bleiben. Wie war die Rückkehr? War das für dich schon klar, dass das quasi jetzt, ich gehe da nochmal hin, weil das Heimat geworden ist und weil auch der Ausblick auf eine Zeit nach dem Profifußball für dich attraktiv war? Oder war es einfach nochmal dieses, okay, ich knüpfe nochmal an die Erfolge an und fühle mich da einfach zu Hause?
Nein, damals ging es ja mehr darum, damit du sagst, okay, du gehst jetzt in die Heimat zurück, ja, wo du groß geworden bist, wo du sportliche Erfolge gefeiert hast, Stadion wird neu gebaut, ja, eine Situation, Umbruch nochmal beim VfL Wolfsburg, ja, wir brauchen Identifikationsfiguren, wir brauchen Leute, die jetzt hier sind, die jetzt hier bleiben, die einen Anschlussvertrag bekommen, ja, die eben dann auch ihre Arbeit hier machen, ja, und da war dieses Thema auf dem Fokus, in den Kader reinkommen, in den Kader Identifikation schaffen mit den guten Spielern, die wir schon hatten und dann eben vorangehen und sagen, okay, du bleibst dann hier und wirst dann hier deinen Teil weiter zu beitragen, damit der VfL Wolfsburg immer ein Name in der Bundesliga ist, ja, und wir sind jetzt lange in der Bundesliga und das ist so mein Fokus gewesen und das habe ich, glaube ich, auch dann komplett richtig gemacht.
Ja, ganz klar, weil die Identifikationsfigur, du hast diesen Abgang hier gehabt, hast den gerade beschrieben, hast die Mannschaft noch in den UEFA Cup mitgeschossen und gehst dann zum HSV und viele sind, ja, jeder gönnt dir eigentlich den maximalen Erfolg, aber jeder ist natürlich traurig, dass du weg bist und jetzt kommst du zurück und ich aus meinem Gefühl kann mich noch erinnern, dass das so dieses Gefühl, ja, so gehört sich das auch, weißt du, der gehört hier auch her. Das hat einem doch irgendwie als VfL Wolfsburg-Fan die ganze Zeit, das war so ein Stich, der die ganze Zeit da war und jetzt kommst du zurück und du hast in den 28 Erstligaspielen, die du dann doch gespielt hast, auch 2 Tore geschossen, nicht mehr die Quote von früher, aber am Ende genau richtig, nämlich ein wunderschöner Bogen, der dann aufgeht in deiner Tätigkeit nach deiner aktiven Karriere, nämlich hier zu Hause zu sein und diesen VfL Wolfsburg weiter zu leben.
Ich hatte eine schöne Zeit gehabt, jetzt auch die Jahre, wo ich dann wieder zurückgekommen bin, hatte ich auch eine schöne Zeit gehabt, ja. Sportlich war das okay, war das nicht mehr der Roy, den man mal gesehen hat, aber für mich als Persönlichkeit war das wieder wichtig gewesen, ja, ich bin wieder gereift und konnte dann auch wirklich meine Sachen dann in die Mannschaft wieder reinbringen, ja. Wir hatten eine Situation damals unter Jürgen Röber, ja, da sind wir dann, waren wir wieder am Abstiegskampf und da hat er mich dann reingeworfen gegen Bochum, habe ich dann zu Hause noch ein Tor geschossen, ja, da haben wir dann 3-2 gewonnen gegen Energie Cottbus haben wir 3-2 gewonnen. Ja, habe ich mein erstes Tor hier im Stadion geschossen. Ja. Und das war eine schöne Zeit. Dann ist Jürgen Röber weg und dann kam ja Erik Geretz. Und mein letztes Spiel habe ich jetzt hier gemacht im Stadion gegen SC Freiburg. Ja, wir haben 4-0 gewonnen. Und da war wieder so, der VfL Wolfsburg ist wieder auf dem absteigenden Ast. Ja, und wir müssen uns gegen den drohenden Abstieg wehren. Und wir haben uns dagegen gewehrt. Ja. Und wer war wieder dabei? Wer wurde wieder eingesetzt? Ja, Erik hat dann zu mir gesagt, ja, Roy, du spielst jetzt vor Juan Menzegoes, weil ich deine kämpferische Note brauche, weil ich das Thema brauche, ich brauche die Zuschauer, wir brauchen die Leute, ja. Und dann haben wir gespielt. Da war Mike Franz dabei, Stefan Schnorr dabei, ich war dabei, Thomas Ritter war dabei, ja, Pablo Thiam war dabei, 3, 4, 5 andere noch. Und wir haben dann wirklich alles wieder für den Verein reingeworfen, damit wir diesen Turnaround kriegen, wieder nach oben kommen. Und ja, was soll ich sagen? Volker, 4-0 gewonnen. Ich bin in der 56. runter. Ja, die Leute haben geklatscht, ich habe zurückgeklatscht. Und dann habe ich wieder meine Arbeit für den Verein, für die Stadt und für die Umfeld gemacht. Und danach war dann eben noch ein paar Spiele in der zweiten, aber die habe ich auch genossen. Und dann ist das Thema Arbeiten gekommen. Ja, Arbeiten, sich neu reinfinden in die Arbeitswelt. Aber das ist auch so ein schönes Thema.
Ja, und da hat der VfL wirklich alles richtig gemacht, dich dann zu halten, ähnlich wie das mit Holger gelungen ist. Einfach, weil das sind einfach, ihr seid einfach Jungs, die sind wichtig für diesen Verein, wichtig für diese Stadt, für die Identifikation mit dem Verein und ihr zeigt das ja bis heute. Ich meine, das ist einfach so ein toller Weg, euch jetzt zu sehen. Und du bist dann, hast du ganz nett erzählt, dass du, Erik Giretz hat dich noch so auf so auf Reserve sozusagen mittrainieren lassen, um auch diesen Übergang aus dem Profifußball dir auch zu ermöglichen, aber auch immer noch mal so eine Möglichkeit zu haben, na gut, wenn wir dich brauchen, dann haben wir dich irgendwie. Das fand ich ganz, war das von vornherein klar oder war das so ein Angebot von Erik Geretz und du warst einfach glücklich, da noch so ein bisschen dran zu bleiben?
Nee, sag mal, im Endeffekt war es so gewesen, ich war ja dann auch wirklich dein Anschlusskader gewesen, ihr habt ein paar Mal neu gespielt und Erik Geretz ist dann auf mich drauf zugekommen und man muss sagen, Erik Geretz ist einer der besten Trainer, die ich je hatte. Ja, auch vom menschlichen Thema. Also der ist mit den Spielern wirklich toll umgegangen, hat die Spieler alle eingesetzt, hat die Spieler in sein Büro geholt, hat mit den Spielern gesprochen, weißt du, hat die so väterlich behandelt, konnte aber natürlich auch dann als Trainer richtig dann durchziehen, ja, hat er auch gemacht. Aber im Endeffekt, ja, er und Rainer Stumpf waren ein tolles Team, ja. Und selbst in der Geschäftsstelle, ja, ich war ja dann auch Teammanager oder war dann eben auch Praktikant in der Presseabteilung, so hat es ja angefangen, Praktikant in der Presseabteilung.
Super.
Und habe dann dort eben immer dieses Thema gemacht, Presseabteilung zwischen den Ebenen und dann der Mannschaft, habe da ein paar Sachen gemacht, ja, und immer wenn Erik Geretz gesagt hat, Herr Roy, warte mal ganz kurz, heute ist der nicht da, der ist verletzt. Du bist heute wieder dabei, trainierst mit. Habe ich mich natürlich gefreut.
Ja, na klar.
Volker, ich konnte wieder meine Klamotten anschmeißen. Ja, auf dem Platz vorne vor der Arena ging es dann wieder los. Und du hast ja keinen Druck gehabt, weißt du, weil im Endeffekt warst du nicht mehr im Kader, sondern du warst einfach nur dabei, hast dann deine Sachen gemacht und auch wieder viel gelernt im Umgang mit der Mannschaft, weißt du, weil sich doch dann ein bisschen was verändert. Du bist aus der Mannschaft raus,
na klar.
Bist Arbeitnehmer, ja, und musst dann eben auch deine Sachen machen, deine Sachen auch durchdrücken, ja. Und die Sachen wurden noch schwieriger, als Teammanager geworden bin, weil Teammanager ist dann noch ein verantwortungsbewusster, noch mehr Verantwortung hast du da. Ja, du musst die Hotels organisieren, du musst mit der Mannschaft mitfahren, du musst dann die Autogrammkarten organisieren, du musst das, du Aufstellung hast du dann geschrieben und das war natürlich auch eine schöne Zeit gewesen, ja, aber auch sehr verantwortungsvoll und ja, habe ich auch super gemeistert, ich habe mich da wieder reingefuchst, ja, und habe dann eben gesagt, okay, fängst wieder bei Null an, Praktikant, Teammanager, fängst bei Null an.
Aber ja, aber nicht bei Null, weil du hast natürlich ganz viel Vorwissen, weil du weißt, was ein Spieler auch braucht. Und auch wenn das andere Spieler sind, die eine andere Mentalität haben, auch aus anderen Ländern, wir haben da Klimowitz, D'Alessandro, Petrov, die Jungs, die dann da waren. Aber du bist natürlich jemand, der so ein bisschen die Basics alle kennt. Der kennt die Situation, in der die sind, in der die sich befinden. Und kannst da natürlich, glaube ich, auf einer ganz anderen Ebene denen irgendwie helfen und auch diesem ganzen Teammanagement-Posten eine ganz andere Größe verleihen.
Die Sprache der Spieler sprechen.
Genau.
Ich habe ja selber die Sprache der Spieler gesprochen.
Genau.
Ja. Ich habe jetzt Respekt vor den Spielern, aber ich habe keine Angst vor den Spielern. Ja. Also darfst du nicht haben, weil im Endeffekt sind auch Angestellte des Vereins und da musst du mit den Spielern auch so umgehen, damit sie sagen, okay, sie haben ihre Pflichten, das haben sie bei mir auch gehabt. Ja. Selbst wenn es nur Autogrammkarten sind. Die Autogrammkarten sind dann zu dem und dem Zeitpunkt da, unterschreibt die Teile und dann ist gut. Ja, dann habt ihr alles richtig gemacht. Und da war ich schon hinterher gewesen. Ja. Und das war schon auch eine Zeit, die mir gezeigt hat, okay, Roy, du kannst auch Leute führen, die jetzt nicht aus dem Bereich Fußball kommen, sondern die jetzt klar Spieler sind, aber du bist ein anderer Bereich und kannst auch mit den Leuten in der Presseabteilung ganz gut umgehen und das hat mir da natürlich auch viel gegeben.
Ja, klar. Und dann wanderst du aus diesem Bereich so ein bisschen weiter, bist im Marketing dann und bist immer eigentlich jemand, der für tausend Sachen zu haben ist, der auch ein Bild nach außen zeigt und der dadurch natürlich auch über die Grenzen hinaus nach seiner aktiven Zeit einfach jemand wird, an den man sofort denkt, wenn man den VfL Wolfsburg irgendwie vor Augen hat. Also egal mit wem man spricht, der Name taucht ganz schnell auf. Jeder erinnert sich an die ikonischen Tore und an diese Geschichten, aber vor allen Dingen jetzt auch durch die Zeit danach. Machst viele kleine Geschichten, Roy trifft natürlich so ein sympathisches Ding da irgendwie und bist aber jetzt dann, und da deswegen mache ich diesen Bogen jetzt ein bisschen schneller, bist jetzt in der Abteilung CSR, Corporate Social Responsibility. Also soziales Engagement hat dich eigentlich die ganze Zeit schon immer begleitet, hast dich immer für stark gemacht. Traditionsmannschaft, da bist du federführend mit drin, mit all den ganzen alten Granden, die auch dem Verein treu bleiben und die hier sind. Liebe Grüße an die alle, weil das ist einfach wichtig, dass ein Verein wie der VfL Wolfsburg eben auch zeigt, dass es da so viel Geschichte auch schon gibt und so viele Leute, die dahinter stehen und die mit Stolz das Wappen tragen. Und jetzt bist du in diesem sozialen Bereich, karitativen Bereich so unterwegs. Da möchte ich gerne noch mal mit dir ein bisschen drüber sprechen, weil das finde ich schon wichtig. Wie entwickeln sich solche Ideen? Entwickelst du die selber mit? Kommt der Verein? Guckt man, was machen andere? Wie kommt ihr auf sowas? Oder Wie entstehen solche Geschichten?
Also ich möchte nochmal ganz kurz zurückgehen. Ja, ich sag mal, ich habe viele Gerne. Sachen jetzt auch hier beim VfL Wolfsburg erlebt, viele positive, ja. Und im Endeffekt ist so, du musst dich immer weiterentwickeln, ja. Du darfst nicht stehen bleiben, du musst dich immer weiterentwickeln. Ja, dann kommt mal jemand, der vielleicht nicht mit dir zusammenarbeiten möchte, weil er sagt, okay, ich habe andere Ideen, andere Pläne, ist kein Thema, mach mal so, ja. Dann geht man wieder in die nächste Abteilung, macht da wieder was. Dann Fußballschule ist für mich ein Thema, ja. 2011 bis 2019 habe ich eine tolle Fußballschule aufgebaut. Ich mit meinen Kollegen zusammen, ja, habe die Fußballschule aufgebaut.
Nachwuchsarbeit halt.
Ja, aber auch so für den Breitensport, ja, die Leute können kommen, war ja nicht Akademie, viel investiert, viel raus gewesen, wissen die Leute auch nicht, damit wir dann wirklich in den Sommerferien von Montag bis Freitag haben wir dann hier am Elsterweg Training gemacht, am Samstag oder Freitagnachmittag bin ich dann mal nach Dransfeld gefahren, Richtung Göttingen, haben da bis Sonntag noch gemacht und dann war ich wieder Montag da, Trainingsklamotten beflockt. Also ich bin mir für nichts zu schade. Ne? Weil ich bin bodenständig, ja. Und das ist ja kein Fehler, Volker, weißt du?
Nein, das ist eine Qualität.
Ich finde das nicht als Fehler.
Das ist eine Riesenqualität.
Genau. Und das finde ich, damit das wieder mehr reinspielen müsste in viele Arbeitsprozesse hier bei uns. Qualität ist nicht andere Sachen zu machen, sondern Qualität ist wirklich bodenständig zu sein und Arbeit zu machen, die vom Herzen herkommt, weißt du, wo du sagst, okay, und da kommen wir wieder vom Herzen her. Jetzt CSR-Abteilung bin ich jetzt ansässig schon seit über 2 Jahren und meine Themen kommen zu mir, weil ich die mache. Also ich mache die Themen und dann kommen neue Themen dazu. Ich gehe zum Beispiel, mache Trainingscamps, ja, habe Trainingscamps gemacht. Jeder weiß, damit ich viele gute Sachen machen kann. Kindertraining gut gemacht, ja, Erwachsenentraining gut gemacht, Führungskräftetraining schon gemacht, ja, Interviews gegeben, sprechen, Wölferadio, Traditionsmannschaft. Ja, eigentlich bin ich in den Facetten gut aufgestellt und kann auch viele gute Sachen und mache auch viele gute Sachen. Ja, jetzt zurzeit ist zum Beispiel so ein Kindergartenprojekt, ja, Bewegung mit Kindern, Koordinationstraining mit Kindern. Das macht mir mega Spaß, weil ich sehe die Kinder, sehen nicht den Roy Präger, sondern diese Kinder sagen dann zu mir, ja, da kommt der Fußballtrainer. Und dann siehst du, okay, die verbinden dich nicht mit Roy Präger, sondern die sagen, okay, da kommt ein Fußballtrainer und der macht gutes Training. Und wenn du siehst, wie die Kinder dann rausgehen aus meinem Raum und dann Spaß haben und lachen und glücklich sind, ja, mit dir Schichten erzählen, die ich selber mache und aber auch nochmal was mitnehmen an Koordinationstraining, dann macht das mich natürlich stolz. Und die Themen mache ich selber alle bei uns. Ja, ich habe es sicherlich mit Nico Briskorn, einen tollen Chef, ja, der viele Sachen macht. Mein Kollegium, ja, mit Elina, mit Melissa, mit Robin Schulz, mit Felix, ja, sind tolle Menschen, die vorangehen, die einen Plan haben und die sehr gerne auch für den VfL Wolfsburg arbeiten. Ja? Und das ist schon wichtig, auch für die Außendarstellung, damit da auch Leute sind, die auch für was stehen. Und der CSR-Abteilung steht natürlich für Vielfalt, ja, für Demokratie, für Kinder und für alles, was man so mit den Themen zur Verbindung bringt. Und das ist für mich auch ein wichtiges Thema, diese Themen nach außen zu bringen, ja, nach außen zu bringen und dafür zu stehen. Ja, man muss für irgendwas stehen und wir stehen dafür. Ja.
Sehr schön. Ja, das ist auch eine super wichtige Botschaft und die lässt mich auch mit diesem Thema jetzt abschließen, denn, ja, das hast du schön gesagt, das ist auch genau so, diese Arbeit gilt es auch nach vorn zu treiben, denn das ist genau das, was den VfL Wolfsburg auch immer ausgezeichnet hat, diese Vielfaltsdebatte, das ging hier los, hier gibt's ganz viele Sachen, wo wir hier den Ursprung geweckt haben, was dann andere auch mitmachen und das finde ich ist ein fantastisches und wichtiges Thema im Fußball, aber im Sport und in der Gesellschaft überhaupt und auch vor allen Dingen hier in unserer Stadt, also das finde ich super, deswegen komme ich jetzt dann in den Schlussbogen und da geht's immer um die Musik, die du uns mitgebracht hast. Ich habe das abgefeiert. Du hast 5 Songs mitgebracht, natürlich wie jeder und jede, die hier zu Gast sind, hast auch du 5 Songs mitgebracht. Und wie sollte es anders sein? Diese Songs sind natürlich allesamt totale Klassiker aus der Zeit deiner wahrscheinlich erfolgreichsten Zeit. Aber erzähl uns ein bisschen was dazu. Wir fangen mal an mit dem ersten Song auf dieser Liste. Das ist Depeche Mode mit I Just Can't Get Enough. Warum ist der dein erster Pick?
Ja, eben die Zeiten aus meinem Ferrum, ja, in der Diskothek, da wurde eben Depeche Mode gespielt, da war auch die Zeit, wo sich dann alle um mir rüstet haben, auch in den Klamotten, weißt du, schwarze Klamotten, alle waren Depeche Mode Fans, ich war da nicht so der...
War ein Riesending aber in der
DDR. Ja, das war in der DDR auch ein Riesending und da muss ich halt sagen, auch viele Kollegen aus meiner Klasse waren dann eben auch Depeche Mode Fans, weißt du, haben sie dann so schwarz angezogen. Und ja klar, da geht es ein Liebeslied, weißt du, ich kann nicht genug bekommen und deswegen, meine Frau habe ich da kennengelernt in dieser Zeit und deswegen ist das Thema so... Tolles Lied, ja, und da ist jetzt schon Verbindung nach Hause.
Ja, alles klar. Also ich erinnere das auch, Stardust-Zeiten hier, da lief das auch immer. Also Just Can't Get Enough von Depeche Mode. Dann kommt ein Ding, das ist super, nämlich Survivor mit Eye of the Tiger. Natürlich Rocky, hat man sofort vor Augen. Rocky und Roy?
Ja, Rocky und Roy, aber es ist unser Lied gewesen in der Zeit, wo wir jetzt aufgestiegen sind, in der Bundesliga-Zeit, haben wir vor jedem Spiel gespielt, ja, und das zeigt einfach auch, damit wir, oder ich dann auch, dieses Lied gerne mag, weil diese auch Themen so kämpfen, du musst eins gegen eins kämpfen, du musst aber auch als Mannschaft kämpfen, du musst immer zusammenstehen, weißt du, das sind so Sachen, ja. Und dieses Lied ist einfach so in meinem Herzen drin. Immer wenn das im Auto läuft, mach ich komplett laut, weil ich sage, okay, das ist eigentlich, Roy, dein Lied, für was du auch stehst, ja. Fighten für Sachen, fighten für Menschen, fighten für Persönlichkeiten und auch für Leute, denen nicht so gut geht, ja, dafür stehst du auch, Roy. Und deswegen ist das Lied für mich auch ganz wichtig, ja, damit du sagst, okay, du musst im Leben immer gegen was ankämpfen.
Ja, super. Ja, natürlich, total großartig. Und dass das mit der Mannschaft so verknüpft war, das war mir nicht klar. Ist aber natürlich ein super schönes Bild. Können wir uns jetzt alle vorstellen, im alten Elsterweg in der Umkleidekabine war es ein Kassettenrekorder dann? Wahrscheinlich, ne? Ach,
du, ja,
wahrscheinlich einer Kassettenrekorder angeschmissen, ne?
100%. So ein fettes Ding, ich glaube, Holger Wallmanns war dazu, ja, der hat immer die Musik angeschmissen.
Ja, stark. Grüße gehen raus, Mali, hast du gut gemacht. Survivor, Eye of the Tiger. Dann kommt nochmal Depeche Mode mit People Are People. Natürlich auch ein riesengroßer Hit. Wahrscheinlich aus der gleichen Geschichte kommt, auch aus dem Ferrum in Brandenburg, oder warst du da schon
Schritte weiter? Ja, klar, Brandenburg, Zeiten, Ferrum, aber ich glaube, hier geht es auch ein bisschen um Inhalte, weißt du, so, wir sind alles Menschen, wir haben unterschiedliche Hautfarben und wir sind aber trotzdem gleich, ja, warum muss ich mich stressen mit irgendeinem Menschen, weißt du, deswegen, und es sind so Inhalte, weißt du, wo ich sage, komm, das ist schon auch schon wieder Roy, ja, weil der sich dann auch dafür einsetzt, damit man eigentlich alles gleich behandeln sollte, weißt du, alle sind gleich, alle können so sein, wie sie sollen, und trotzdem muss man vorangehen, ja, und das ist schon, das Lied bringt dir alles wieder.
Ja, wunderschön. Okay. Vierter Song. Natürlich, der große Michael Jackson. An dem kommt man nicht vorbei, wenn man große Stars der 80er, 90er Jahre hat, mit Man in the Mirror. Das ist dein vierter Song.
Ja, da guckt jemand in den Spiegel und sagt, ja, wer bin ich eigentlich? Ich gucke oft in den Spiegel, Folger, und sage mir, wer bin ich eigentlich? Was habe ich aus meinem Leben gemacht? Habe ich alles richtig gemacht in meinem Leben? Habe ich noch was vor mir? Und das ist so, ja, das ist so eine Sache, die immer wieder kommen. Guck in deinen Spiegel, guck dich an als Persönlichkeit. Wo willst du hin? Was willst du noch erreichen? Und ich habe Ziele noch, weißt du, ich habe große Ziele noch und ich bin motiviert. Und das ist so ein Thema, weißt du, guck in den Spiegel, ja, und sag den Leuten, das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig. Für mich sind das wichtige Themen und deswegen ist das Lied auch, das feiere ich richtig ab, ja, wie auch meine anderen Lieder.
Ja, ist auch ein fantastischer Song. Und wir kommen zum letzten Song, ja, und der ist ein All-Time-Classic von meinen Freunden Foods Garden. Lemon Tree, natürlich, den kann jeder mitsingen. Meine Kinder können ihn mitsingen, alle können ihn mitsingen. Erzähl uns die Geschichte zu Lemon Tree.
Ja, ist auch wieder so ein Thema, weißt du, du hängst irgendwo rum, ist ja im Text so, du hängst irgendwo rum. Aber ich hänge ja nicht rum, weißt du, das sind so Sachen, ich hänge nicht rum und fahre nicht mit dem Auto rum, sondern ich mache meine Sachen und gucke, wo ich weiterkommen kann, und das sind so Sachen, weißt du, deswegen, der singt zwar über rumhängen, aber trotzdem hat das Ding ja ein Thema, weißt du, ey, geh raus und hab Spaß und seh zu, damit du eben vorwärts kommst.
Ja, vor allen Dingen eine Wahnsinnsnummer, die man natürlich
Und du bist ja auch dabei, also ab und zu mal, oder? Also das.
Ich habe mit den Jungs das Ding schon spielen dürfen, deswegen. Tatsächlich. Das sind gute Freunde von mir. Grüße gehen raus, es sind wirklich unfassbar liebe Menschen, und vielleicht kommen die einfach irgendwann mal hier vorbei und dann kommen wir dich mal besuchen. Sehr, sehr gerne. Okay, mein Lieber, das war Arbeit, Fußball, Leidenschaft in Person. Ich bedanke mich total, bin richtig gerührt, weil das war ein weiterer Beleg für mich, warum du der bist, der du bist hier in dieser Stadt und darüber hinaus. Großartig, ich bedanke mich bei dir. Ich wünsche dir weiter alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns noch ganz oft. Wir werden in gar nicht allzu langer Zeit nebeneinander sitzen und ein Spiel kommentieren dürfen von unseren Jungs. Und ich wünsche mir, dass du gesund bleibst und dass du dem Verein mit genau dieser Power und dieser Leidenschaft und dieser Leidenschaft erhalten bleibst, solange es geht. Und bedanke mich ganz doll für dein Hierherkommen. Vielen Dank, Roy Präger.
Ich bin ja nicht alleine, Volker. Wir sind ja viele, viele Leute.
Das weiß ich, aber du bist schon einer, der für mich leuchtet da oben.
Deswegen danke, dass ich hier sein durfte. Und ja, Grüße gehen raus. Alles Gute.
Danke dir. Ciao, Roy. Ciao.